Hallo und willkommen zu unserem wöchentlichen Game of Thrones Recap. Die lange Nacht haben wir letzte Woche hinter uns gebracht. Das Wochenende haben wir auch hinter uns gebracht. Das war für uns Movie Breaker ein sehr hartes Wochenende. Mhm. Ob Game of Thrones auch hart zu uns war, werden wir jetzt rausfinden. Hallo Thomas, hallo Dominik.
Hi, hallo.
Ja, ihr Lieben, die lange Nacht ist vorbei. Das heißt, die große Schlacht ist geschlagen. Das heißt, diese Folge war wieder etwas, ja, gediegener. Und sie beginnt damit, dass wir die Gefallenen betrauern. Wie hat euch die Szene gefallen? Thomas.
Insgesamt fand ich sie vor allen Dingen optisch ganz gut. Also eigentlich war es ja eher so eine Folge, also beziehungsweise der Anfang eher zu zeigen, wer ist noch da? So. Wer hat überlebt? Wie sieht's so aus?
Previously on Game of Thrones.
So ungefähr. Und natürlich auch eine Form von Abschied nehmen, weil wir hatten ja einige Tode zu beklagen unter den Charakteren. Und dafür fand ich es insgesamt ganz gut. Ich hätte aber gleich eine Frage, das ist mir nicht mehr im Kopf gewesen. Mhm. Sind alle Untoten zu Staub zerfallen?
Nee. Ich glaube, die White Walker ja, ne? Die richtigen White Walker und die Untoten. Und
der Rest nicht, ne?
Die Walker sind zu Eis zerfallen.
Aber der Rest nicht, ne?
Der Rest nicht, die sind einfach alle umgekippt. Ich nehme an, die haben sie auch irgendwie verbrannt vorher.
Ah, okay.
Weil, ja. Also manche haben ja auch schon gemeint, warum man die dann jetzt noch irgendwie verbrennen würde, aber naja, also ich meine, wie viele Gräber sollen die da ausheben, ne?
Außerdem sicher ist sicher.
Sicher ist sicher, ja. Ja, weil, um das kurz anzumerken, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, man weiß natürlich auch nicht, wie viel man drauf geben kann. Die beiden Showrunner saßen ja bei Jimmy Kimmel und auf die Frage, ob man jetzt durch ist mit den Weißen Wanderern, wollten die nicht so eine richtig eindeutige Antwort geben.
Ja, ne? Ich hab's auch gesehen, aber die wollten auf gar nichts eine eindeutige Antwort geben.
Ja, also, ja, stimmt
von
schon.
Daher würde ich das jetzt nicht zu viel Gewicht beilegen.
Nee, es ist auch, also es kann genauso gut PR-Gesabbel sein. Also sie haben ja eigentlich immer nur possibly und so. Ja.
Ich meine ganz ehrlich, was erwartest du? Ein Onkel Benjamin mit dem Night King oder was?
Ja, du hast doch das Ende der Serie schon prophezeit, dass Onkel Benjamin reinkommt und sagt, der Wein ist vergiftet.
Ja, und ich bleib dabei. Und ganz ehrlich, es kommt gleich eine Szene, wo ich das Gefühl habe, also wo man sich von Figuren verabschiedet, wo ich das Gefühl habe, die kommen noch mal wieder. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Was ich noch anmerken möchte bei dieser Beerdigungsszene, nenn ich's mal, ist, dass Daenerys ja ihrem Sir Friendzone, ja, noch was ins Ohr flüstert. Und ich fand es sehr schön, dass man nicht gehört hat, was es war.
Die flüstert ihm ins Ohr?
Ja, sie flüstert ihm was ins Ohr und man hört nicht, was sie sagt.
Bestimmt immer so auf Dothraki.
Ja, ich dachte, du hast die Folge zweimal gesehen.
Ja, ich muss zugehen, das ist mir irgendwie, dann hat mich Sansa mit Theon irgendwie mehr mitgenommen. Also da,
Es geht mich darum, dass mich das mitgenommen hat, aber ich fand es ganz interessant, dass sie da noch mal so ein bisschen was gezeigt haben, wie sie zueinander standen. Denn, das kann man ja schon mal sagen, die Folge war vor allem darin groß, Daenerys weiter wichtige Dinge wegzunehmen.
Ne? Oh ja, wie wir es vorhergesagt haben, ne?
Wie wir es vorher.
Aber
ja, wir sind einfach die Kings, ne?
Aber die Folge ist auch wirklich rabiat, was Daenerys angeht. Also, sie ist eine sehr interessante Figur in dieser Folge, muss ich zugeben.
Tatsächlich. Ich muss zwar sagen, ich finde diesen Umschwung, den sie jetzt machen, mit ihr echt ein bisschen arg hastig. Mhm. Wenn man bedenkt, dass sie jetzt über fast 7,5 Staffeln eigentlich immer noch die Nette war, ja, geht's jetzt recht schnell. Also es gab da wirklich Blicke von ihr, wo ich dachte, okay, Mad Queen ist sie jetzt endgültig geworden.
Ja, das hat sich aber angedeutet.
Ja, und sie geben auch wieder so insgesamt Gas, ne? Also da kommen wir ja nachher noch zu. Also es gibt ja auch wieder ein paar Sprünge, wo es in meinem Kopf dann immer so ein bisschen knackst und ich mir denke so, das war jetzt nicht so geil.
Was ich noch zu der Funeral-Szene ergänzen kann, dass also über allem liegt eine ziemliche Wehmut natürlich, ne? Und John hält dann ja auch diese Rede, die wirklich kein bisschen pathetisch ist. ich finde sie nicht pathetisch, ohne Scheiß.
Ich fand sie passend. Also ich fand sie sehr heroisch und sehr, also das passte halt einfach. Ja, also es war jetzt nicht so schlimm wie Bill Pullman in Independence Day. Das nicht.
Nee, die hätte ja auch vorher kommen müssen.
Nein, die war aber wirklich nicht irgendwie pathetisch oder so. Da war ja auch diese, das war eigentlich eher wie so eine Mahnung, dieses von wegen ihresgleichen sehen wir nie wieder. Das war ja auch wieder eine Replik der Nachtwache. Ich habe eigentlich sogar gedacht, er sagt noch, und jetzt ist ihre Wache zu Ende.
Ne? Ja, also ich fand die Rede, die er gehalten hat, auch echt passend. Und ich meine, was hätte er sonst sagen sollen? Hätte er sagen sollen, jo, das war's, tschüss. Ne? Oder ich meine, er ist halt immer noch Jon Snow. Man darf nicht vergessen, welcher Welt das spielt.
Ja, ja. Ne?
Von daher fand ich das absolut in Ordnung.
Ich fand auch die Szene sehr schön, habe ich ja gerade schon gesagt, zwischen hier, wo Sansa sich von Theon verabschiedet und ihm dann auch so ein Stark-Pin an die Brust heftet.
Das war tatsächlich ganz schön. Also ich fand insgesamt sowieso, also der ganze Abschied war gut gemacht, als Einstieg für die Folge.
Auch nicht irgendwie überhastet oder so. Es hat mich persönlich sogar auch an, und es mag vielleicht auch mit David Benioff als Writer zusammenhängen, es hat mich an Troja erinnert. Das und das Ende haben mich an Troja erinnert.
Mhm. Stimmt, sehr, ja.
Ne?
Stimmt. Ich fand das auch so schön, dass halt jeder Tote so seinen Stellvertreter hatte.
Als ja, Leben. Das war auch gut, ja.
Ne? Also Sansa hatte Theon, Ed und Sam und Lord Friendzone und Daenerys, ne?
Genau, und Arya. Arya Barrick, ne, glaube ich.
Genau. Ja.
Bernd.
Wieder ein von Liste weniger.
Jetzt sage ich auch schon Bernd, ey, ihr habt mich angesteckt mit der Scheiße.
Ja. Nach der großen Zeremonie des Abschiedsnehmens wird natürlich das gemacht, was man am liebsten macht nach Beerdigung. Leichenschmaus.
Natürlich.
Mhm. Eine große angelegte Siegesfeier. Wollen wir jetzt über diesen einen Gegenstand reden, der gerade das Internet zum Überkochen bringt? Oder wollen wir einfach sagen, ey Leute, kommt runter, solche Fehler passieren einfach.
Ich wäre für Letzteres, weil ich, ja.
Ich bin dafür, dass ich meine Hypothese äußern darf, dass David Fincher in dieser Szene Regie geführt hat.
Okay, ja. Nee, dann werden wir nicht über den Kaffeebecher reden.
Nein, doch, jetzt hau raus.
Okay, es gibt halt eine Szene, da sieht man relativ deutlich, dass vor Daenerys ein Plastik-Pappbecher von Kaffee steht, so Starbucks-mäßig. Ja, das ist halt jetzt, ist einigen aufgefallen, also mir ist es beim Ansehen der Folge nicht passiert, also ich dachte nicht so, oh, da steht ja ein Starbucks-Becher, weil in der Szene auch nicht Daenerys und ihr Kaffeebecher im Fokus standen, sondern halt eben Tormund.
Ja.
Aber das Internet hat das natürlich entdeckt, dafür ist es ja natürlich bekannt. Und jetzt gehen halt wieder die Kommentare rum, dass das ja nicht sein kann und das ist ja wohl total schlimm und das ist die schlimmste Folge aller Zeiten, noch schlimmer als die letzte. Das muss ja schon was heißen, weil letzte Woche die Folge war ja schon die schlimmste Folge aller Zeiten. Ja.
Aber ist das nicht immer so, dass nach dem Krieg dann Wirtschaft floriert und vielleicht ist da ein Starbucks eingezogen in Winterfell und die hat sich ja vorher Kaffee geholt, mein Gott.
Die erste Regel lautet, rede nicht über den geheimen Starbucks in Winterfell. Ja, hast du doch gesehen, also, die haben doch jetzt da alles mögliche, eine Bäckerei, eine Küche.
Also, dann will ich aber auch, dass die nächste Woche, wenn sie King's Landing irgendwie platt machen, dass man da so ein goldenes M noch sieht irgendwie. Kein McDonald's oder
so. Eine M-Store von Apple.
Ja.
Und außerdem war die Folge davor so teuer, dass sie hier irgendwo Product Placement unterbringen müssen. Das ist halt relativ schwierig.
Ja, Tormunds Horn ist bestimmt auch irgendwie Product Placement wahrscheinlich.
Das gibt's demnächst im Happy Meal.
Game of Thrones bei McDonald's.
Schon Tim inklusive Burns. Riesenmilch.
Schon also Tim ich muss ja sagen, ich finde solche...
Ich find, hat sich nicht verkauft.
Hm? Ich muss ja sagen, ich finde solche Goofs, also Filmfehler, immer recht amüsant.
Ja, das und passiert immer wieder, ja.
Ja, das hast du in jedem großen Film eigentlich. Aber sie fallen mir halt meistens echt nicht auf. Und wenn sie mir auffallen, ist es nicht so, dass ich mir denke, Gott, das ist aber scheiße.
Ich finde das eher ganz amüsant. Ich glaube, meine Theorie ist ja, dass die einfach tatsächlich alle so von Tormund abgelenkt waren, weil da wirklich sehr, sehr lustig in dieser Szene ist, dass keiner einfach da hinten auf diese Szene Kulisse geachtet hat.
Ja. So. Ach, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also, ich habe zum Beispiel auch nicht, ich weiß nicht, habt ihr sie entdeckt? Ich habe jetzt bei der zweiten Sichtung drauf geachtet und dann habe ich sie schon gesehen. Die beiden Showrunner haben ein Cameo in dieser Szene.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Die spielen, als Baristas.
Was?
Als Baristas.
Nein, 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 die spielen zwei Wildlinge mit Bärten, die anstoßen mit Tormund und sie sahen im Making-of sahen sie sehr lustig aus und D.B. Wise trägt ja normalerweise auch eine Brille und es sah dann schon sehr seltsam aus.
Okay. Aber insgesamt, jetzt mal, lass mal den Kaffeebecher jetzt mal weg, war das eine sehr lange, aber auch sehr schöne Szene, fand ich.
Das war eine sehr lange Szene. In dem Game Revealed auf YouTube haben sie gesagt, die hatte 17 Seiten im Drehbuch.
Diese ganze Szenerie mit Trinken, Essen, genau. Spaß haben. Ich fand das ja übrigens sehr, sehr schön. Quasi, wir hatten ja vor der Schlacht so eine ähnliche Szene. Mhm. Wo es dann eher sehr melancholisch zugange ging und jetzt könnten wir alle sterben und
das ist der Gegenentwurf.
So. Ja. Genau, und das ist jetzt so der Gegenentwurf. Ne? Wir haben es geschafft, hey, cool, jetzt können wir wieder Späßchen machen. Und das hatte für mich auch so ein bisschen Sitcom-Charakter an der einen oder anderen Stelle. Und es ging die ganze Folge, und da fing es ja an, immer um Liebe und Herzschmerz.
Es ist natürlich auch ein Rückbezug auf die allererste Staffel. Ne? Da haben wir ja auch ganz am Anfang, wo die Lannisters bei den Starks eingekehrt sind, haben wir eigentlich auch so eine Familienfeier. Und bis auf die jetzt vielleicht bei den Freys, wenn man das so nennen kann, hatten wir sowas eigentlich nicht mehr. Vor allem hatten wir schon lange nicht mehr so viele Figuren auf einem Haufen in so einer Situation.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass aber einige vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, weil normalerweise, es ist was ja bekannt aus Game of Thrones, wenn solche Festivitäten sind, das endet meistens nicht gut. Und in dem Falle ist halt das Schlimmste, was passiert ist, dass Tormund so ein bisschen zu viel getrunken hat und dass Daenerys böse Blicke austauscht. Also.
Ja, Stu, erzähl doch mal, du hattest doch, kann ich ja kurz erzählen, Stu hatte mir vorhin ein Bild geschickt, wo man Sansa, Jon und Daenerys da sitzen sieht.
Das werde ich auch als Headerbild benutzen für die Folge, ja. Ganz klar.
Und darunter postest du bitte die drei Affen, ne? Also, okay. Ich sehe nichts, ich sag nichts und ich höre nichts. Kannst du wunderbar übertragen auf sie, weil Sansa will Daenerys nicht sehen, Jon sagt nichts und Daenerys will das nicht hören, dass sie kein Anrecht mehr auf den Thron hat.
Ja, das passt aber tatsächlich perfekt, ja. Und ich, das war auch wieder so also man muss ja auch sagen, dass das Daenerys sehr taktisch agiert. Indem sie Gendry befördert, ich glaube, zum Lord Stormcups, nicht wahr? Mhm.
Genau. Ja, sie erkennt ihn offiziell an als Robert Baratheons Sohn, genau. Und nicht mehr als Bastard.
Genau. Da dachte ich zuerst so, hey, das ist echt ein netter Move. Und dann wurde mir aber auch klar gemacht in der Serie, hey, das ist nicht nett gemeint, das ist eigentlich sehr taktisch. Weil so hat sie ja auf jeden Fall einen Lord auf ihrer Seite.
Ich musste an Angela Merkel denken. Die irgendwelche Leute auf Ministerposten verteilt, die an ihrem Stuhl sägen. So in der Vergangenheit.
Naja, das, was auch passt, da kommen wir dann später hinzu, ist dann Angela Merkel-mäßig, ja, der Kampf in Königsmund ist Neuland für uns.
Gendry ist der Friedrich Merz von Westeros. Ja, aber das ist schon, es ist schon ein politischer Move von ihr gewesen, ne? Also total, zum einen kann sie sich seiner Gefolgschaft sicher sein und zum anderen, ja, hat sie einen potenziellen Konkurrenten kaltgestellt. Was ich.
Und sie hat das Eis der Party gebrochen.
Das auch, ja. Obwohl dann später hat's irgendwie, also was. Findet ihr das nicht eigentlich auch komisch, dass plötzlich alle Welt weiß, dass Gendry Roberts Sohn ist?
Ja.
Ja, tatsächlich. Aber das ist ja in der Folge sehr präsent gewesen, dieses Geheimnis enthüllen.
Ja, durchaus, klar.
Ne? Da kommen wir später noch zu.
Nur das ist so eine Sache, da habe ich das Gefühl, dass die Autoren sich nicht sicher sind, ist das jetzt schon irgendwie Common Knowledge oder nicht? Und da gibt's mehrere solcher Momente tatsächlich. Mhm. Also wo man das Gefühl hat, dass denen beim Drehbuchschreiben irgendwie was hinten runtergefallen ist. Genauso auch, um das noch anzuschließen, Tormund lässt das ja so beiläufig da fallen in seinem Saufappell. Hat Daenerys das eigentlich jetzt offiziell mal spitz gekriegt, dass Jon eigentlich getötet wurde?
Ich glaube ja. Es gibt doch diese Szene, wenn sie seine Wunden sieht, oder? In der siebten Staffel.
Ja, aber da wird das dann schon. Ja, gut, aber. Ja, das müsste ja eigentlich, ich meine, überleg mal, das sagt für sie einiges aus. Und sie haben es in der 7. Staffel, als Davos John vorstellt, hält er das geheim. Und das fällt denen auch auf, dass Davos da plötzlich irgendwie seine Zunge verschluckt in dem Moment. Und ja, ich weiß nicht, ich meine, das sagt einiges aus für Daenerys. Seine eigenen Männer haben sich gegen ihn gewandt.
Aber das sagt einiges aus über Daenerys, seine eigenen Männer haben gegen sich gegen
ihn. Ja, das ergibt keinen Sinn.
Nein, das sagt aus einiges.
Einen Mann gemacht.
Das sagt einiges, ja, die Drachen können ihr Geschlecht wechseln.
Okay.
Und es gibt auch die Fantheorie, dass Daenerys zum Drachen wird. Nein, aber.
Du bist so ein verkackter Nerd.
Nein, es sagt für Daenerys einfach viel über Jon aus, würde ich sagen. Und das, also ich hatte in der 7. Staffel, hatte ich eigentlich erwartet, dass sie das irgendwie mal ins Grübeln bringen würde. Dass der von seinen eigenen Leuten eiskalt niedergestreckt wurde, als er unbeliebte Entscheidungen traf.
Ja, also Daenerys ist, also ich finde, Daenerys ist die wichtigste Figur in der Folge, finde ich.
Ja, eine Daenerys-Folge. Ja.
Und ich muss auch gestehen, es gab ganz viele Momente, wo ich echt sagen muss, Chapeau Emilia Clarke, du kannst echt richtig fies böse gucken.
Ja, ja, das stimmt. Und
die hat in der Folge echt oft böse geguckt. Das stimmt schon. Und ich muss auch gestehen, als sie dann, es fängt ja damit an, dass Gendry aufsteht, weil er halt Arya sucht, ja. Mhm. Weil Papa will Zucker. Und
das ja, war jetzt ein Callback auf unseren zweiten Podcast.
Ja, haben die Leute natürlich alle gehört. Müssen ja. Sie unbedingt hören.
Wenn, dann unbedingt anhören. So.
Ja, ja, ja. Aber erwarte bitte, dass wir heute noch mal Schwarzenegger rausholen. Die ist durch.
Wer weiß.
Ja, auf jeden Fall, er steht halt eben auf und dann spricht er halt eben Daenerys an und gibt ihm diesen Titel. Und ich dachte, als sie ihn anspricht, so die ersten paar Sätze von ihr, wo sie halt Robert Baratheon erwähnt, wir wissen ja, dass die Targaryens und die Baratheons jetzt nicht die beste Beziehung zueinander hatten, ja, dachte ich, oh, kommt jetzt vielleicht irgendwas? Ne? Und dann, nee, sie befördert ihn halt nur. Ja, aber da gab es schon so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh, vielleicht.
Ja, weil das ist jetzt böse. Weil sie da auch so barsch redet, ne? Ähnlich wie bei Jamie.
Ja. Genau. Genau. Und das fand ich, das hat die ganz oft in der Folge gemacht. Immer dieses barsche Reden. Ja. Mhm. Und ich wiederhole mich gerne nochmal, das habe ich, glaube ich, schon seit dem ersten Podcast gesagt. Was mich halt an dieser Frau maßlos aufregt, ist, dass sie immer so tut, als wäre sie die Einzige, die viel durchgemacht hat. Und sie sitzt halt mit Sansa Stark und Jon Snow an einem Tisch. Und die haben eben auch viel durchgemacht.
Ja.
Ne? Ja. Aber gut, habt ihr noch was zu Gendrys Beförderung?
Soweit eigentlich nicht, nee.
Ja. Wir haben nämlich, glaube ich, eine Szene überschlagen, die, glaube ich, zwischen der Beerdigung und dem, ja, der Party kam. Nämlich, dass Tyrion Bran ausfragt über seine Zukunft.
Das ist, glaube ich, auch auf der Party-Szene.
Genau, das ist auch der Party-Szene. Da ist mir aufgefallen, dass Bran immer mehr zum Möbelstück wird.
Und ich frage mich echt immer, wer schiebt ihn da eigentlich hin? Man sieht nie, wie der hing. Der steht
doch. Meester Volkan stand hinter ihm. Das hat man gesehen.
Oh. Das sieht man tatsächlich diesmal.
Es ist auch ein interessantes Detail, dass Bran jetzt endlich mal erzählt, wo der Entwurf für den Rollstuhl herkommt.
Aus der Vergangenheit. Er ist immer in der Vergangenheit.
Ja, genau. Und da war ja auch von, ich hatte jetzt auch geguckt, das Problem ist nur, es gibt zwei Daeron Targaryens. Und die haben, glaube ich, 100 Jahre auseinander gelebt. Aber hier dürfte Daeron der Zweite gemeint sein.
Du verkappt dein Hört.
Das willst du heute noch öfter sagen. Also ich glaube, wir können bald ein Trinkspiel rausmachen.
Oh, ist das eine Trinkspiel? Ist das eine Überleitung? Ist das eine Überleitung?
Ja.
Ja, ich frage mich eh, warum wir nicht saufen bei der Folge.
Weil das Thomas morgen früh um 7 wieder arbeiten muss.
Genau.
Das ist der Grund.
Aber dafür machen wir einen Echtzeit-Kommentar zu Folge 5. Um 3 Uhr morgens.
Nein. Nein. Gut. Ja, gut. Also Trinkspiel. Tyrion. Wieder sein lustiges Trinkspiel raus.
Mhm.
Wie waren die Regeln noch gleich, Dominik?
Die Regel ist, man stellt einfach über irgendjemand was in den Raum, also sagt von wegen, ja, weiß ich nicht, dein Vater hat dich geschlagen und wenn man Recht hat, dann muss man muss der Gegenüber trinken und wenn man Unrecht hat, muss man selber trinken.
Okay, und es kommt dann darauf hinaus, dass ja, die These angestellt wird, dass Brienne noch Jungfrau ist. Und oh Wunder, sie ist es. Und was ich mich da frage ist, warum hat sie nicht einfach gelogen? Okay, ich meine, okay, Ritter, okay. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, es kommt danach ja zu einer, ich möchte sagen, intimen Szene zwischen Brienne und Jamie. Ich muss gestehen, ich fand das irgendwie ein bisschen strange.
Okay, inwiefern?
Es kam so plötzlich irgendwie. Ich habe die Figur Brienne nicht so eingeschätzt. Also nicht, dass ich eingeschätzt hätte, dass sie jetzt schon entjungfert wurde. Es ist mir relativ egal, ob sie jetzt Jungfrau war oder nicht. Ja. Ja. Aber das, ich weiß nicht, so wie ich die Brienne, die ich kenne, hätte einfach gesagt, ihr wisst ja was, ihr könnt mich mal. Ja.
Ja, hat sie ja auch. Sie hat gesagt, ich muss mal pissen. Das ist im Prinzip genau das.
Ja, okay. Ja. Also ich fand's irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich gestehen. Okay. Ich hatte da so das Gefühl, das ist so ein bisschen so auch wieder Fanservice.
Ja, da ist also, man muss sagen, also ich liebe Tormund, aber man muss ganz ehrlich sagen, er ist halt schon irgendwie ein wandelndes Meme in dieser Folge, ne?
Also ich frage mich echt, warum Brienne nicht Tormund genommen hat, nachdem Tormund irgendwie gesagt hat, dass zu einer guten Party auch ein bisschen Kotzen dazu gehört. Also welche Frau wird da nicht schwach? Ich glaube sogar, dass Thomas seine Frau so kennengelernt hat.
Darauf gehen wir nicht weiter ein.
Ja. Nein. Aber ich fand das eigentlich, also Brienne vom Charakter her passend.
Ja.
Also wie sie sich die ganze Szene auch aufgebaut hat, wie sie sich verhalten hat. Und es hat sich ja auch angebahnt. Wie geiler war ja, als dann Jamie aufgestanden ist und quasi Tormund dann gestoppt hat. Mhm. Und Tormund dann gebrochenen Herzens weggehen musste.
Und sich ausweinen. Bei Sandor Clegane ausgerechnet.
War ziemlich lustig, ja.
Ja.
Sandor Clegane, eure Hotline für Liebesfragen.
Und jedes Mal, wenn du dann eine Frage hast, kommt, ja, der Krug ist doch nicht leer.
Ja. Aber was mir aufgefallen ist, dass man relativ wenig nackte Haut gesehen hat bei der Sexszene oder bei der Pre-Sex-Szene von Brienne und Jamie. Das wäre, glaube ich, in den ersten Staffeln anders gewesen, oder?
Ja, ist schon sehr prüde geworden, die neue Staffel. Ja.
Es war aber auch so gesehen, es erinnerte ja auch, also die hatten ja schon mal so eine intime Szene in Staffel 3, wo sie zusammen im Bad sitzen. Und da siehst du von, ja gut, da siehst du von Brienne irgendwie mal den Rücken oder was irgendwie nackt, aber sonst eigentlich nichts. Es kann auch sein, dass Gwendolyn Christie das einfach nicht nicht wollte. Ne? Mhm.
Also ich vermisse es jetzt nicht, aber gerade wenn man sich halt die ersten Staffeln nochmal so anguckt, wo ja gefühlt alle 10 Minuten mindestens ein Penis oder eine Brust zu sehen war, ja, egal ob es jetzt passt oder nicht.
Also in den Büchern ist das noch viel herber. Da hat Daenerys die ganze Zeit eine unverhüllte Brust, glaube ich.
Nerd. Ja. Dafür aber immerhin bekommt ein paar Sex auf Winterfell an dieser partyträchtigen Nacht. Jemand anderes möchte auch gerne noch mal ein bisschen Zucker haben, wird aber abgelehnt, nämlich Gendry, der Arya trifft. Die statt zu feiern lieber ein paar Pfeile im Flur verschießt, wo ich mich mal frage, hat die ja keine Angst, dass da einfach jemand reinkommt?
Das fand ich auch echt seltsam.
Das war ja auch echt knapp, ne?
Ja.
Ja. Nicht, dass Arya zur schwarzen Witwe mutiert, wisst ihr?
Wer weiß.
Ja. Naja, Gendry möchte mit ihr halt eben, also macht ihr das Angebot, mit ihm zum Stormcup zu reisen, ne? Und seine Lady zu werden. Und Überraschung, Arya hat da nicht so Bock drauf. Und es war nur ein One-Night-Stand, so wie es aussieht.
Ja, kann man schon sagen. Also, obwohl er das eigentlich hätte, also das ist ja auch in Staffel 3 hat er das ja auch schon zu ihr gesagt, dass sie, also sie sagte ja an einer Stelle, sie könnte seine Familie sein, wo sie da gefangen sind bei der Bruderschaft. Und er sagt dann ja zu ihr, nein, ja, du wärst, wenn da meine, wärst du meine Lady. Und das ist ja nichts für sie. Und da ist auch wieder diese Aussage, das bin ich einfach nicht. Und es erinnert auch an eine Szene damals aus der allerersten Staffel, wo Eddard Stark ihr eigentlich ihre ganze Zukunft prophezeit, wo er sagt, ja, du wirst einen hohen Lord heiraten und über seine Burg herrschen und deine Söhne werden Lords und Ritter und all das, was sie halt werden möchte. Ne? Und das war dann umso mehr dann ihre Motivation da, sich im Schwertkampf weiterzuüben.
Mhm. Ich muss auch gestehen, ich fand es auch nicht schade drum, weil die Beziehung zwischen Arya und Gendry war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ach, das ist das Traumpaar schlechthin.
Ja. Ich fand, es war auch absehbar, dass sich das so entwickelt.
Ja. Es hätte einfach nicht in ihren Charakter gepasst. Und sie ist ja, genau. Also, keine Ahnung, die ist ja keine Disney-Princess, die irgendwie am Ende, ach ja, die wird dann letzten Endes doch irgendwie in ihr Korsett gesteckt, meine Güte. Ne?
Ja.
Das wäre konventioneller gewesen an der Stelle und es hätte zu Arya nicht gepasst. Und sie hat ja auch noch was zu tun.
Das stimmt. Wir greifen nämlich mal kurz voraus und verlassen mal eben kurz die Party und springen ein paar Minuten in die Zukunft der Folge. Und dann sehen wir den Hound, der alleine Richtung Königsmund aufbricht. Und an seiner Seite plötzlich Arya. Und da kommen Erinnerungen zurück, ne?
Ja. Das ist eine großartige Szene. Weil beide wirklich, also ich freue mich jetzt schon, also ich hoffe, dass sie zumindest noch ein bisschen was zeigen von den beiden auf ihren Weg dahin. Nein. Weil das ist wirklich lustig, wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich lustig und die Frage, die er dann am Ende stellt von wegen, aber wenn ich verwundet bin, lässt du mich dann wieder zurück?
Ja. Hm. Vermutlich. Vor allem er grinst da stolz wie so ein Familienvater, ne?
Ja, genau, das ist schon wirklich gut gemacht. Aber ist euch aufgefallen, ja. Der Weg ist fein säuberlich gefegt gewesen, wer macht denn sowas?
Das waren die Untoten. Ja. Die da drüber gerobbt sind.
Ach so, alles klar.
Das ist so ein bisschen wie die Nazgul oder Herr der Ringe. Die kam ja auch über so einen Windstoß, hat die angekündigt.
Das ja, war genau.
Wahrscheinlich jetzt auch so.
Genau. Okay. Ja. Stichwort Herr der Ringe, man muss ja sagen, die ganze Festmahlszene erinnert ja auch sehr an den Anfang von Die Rückkehr des Königs, ne? Inklusive diesem Trinkspiel zum Beispiel auch.
Mhm. Ja, ja, stimmt.
Und ja. Lustigerweise hat da auch einer... Ich glaube, Howard Shaw, der Komponist, hat da, glaube ich, auch ein Cameo. Schon ziemlich viele Zufälle.
Das ist interessant. Erzähl mir bitte nicht mehr davon. Ja, hatten wir sonst noch irgendwas bei der Party, was wir erwähnen müssen?
Ja, weil wir gerade beim Hound waren, die Szene zwischen ihm und Sansa.
Okay.
Da ist ja auch, also die sehen sich ja nach ewigen Zeiten erst wieder und der Hound sagt dann ja auch, also er merkt ja auch, dass sie sich total weiterentwickelt hat, natürlich. Und er stellt dann ja auch in den Raum, ja, was wäre denn gewesen, weil wir erinnern uns, bei der Schlacht von Blackwater hat sie sich ja in einem Zimmer verbarrikadiert und da saß ja der Hound und hat dann ihr angeboten, sie nach Winterfell zu bringen und sie zu beschützen. Und das hat sie dann ausgeschlagen und er sagt dann zu ihr, ja, wärst du mitgekommen, hätte es kein Ramsay Bolton gegeben, hätte es kein Littlefinger gegeben und du wärst in Sicherheit gewesen. Und er nennt sie dann ja auch wieder kleiner Vogel und dann entgegnet sie ja, ja gut, aber wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt noch ein kleiner Vogel.
Mhm.
Ne? Also auch ein sehr schöner Rückbezug und man merkt, dass sie...
Wobei ich sagen muss... Ja. Ich fand es ein bisschen schwierig, diese Dankbarkeit, nenne ich es mal, die sie da zeigt, weil
okay.
Ich meine, ich weiß nicht, ob man dankbar sein kann, dass man durch eine Vergewaltigung ein besserer Mensch geworden oder ein stärkerer Mensch geworden ist. Das finde ich immer ein bisschen komisch.
Also ja, das ist auch mein Problem mit Sansa als Figur, sondern wie sie erzählt wurde in der Serie. Also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist eine Rape and Revenge Trope, leider.
Ja.
Die haben davon jetzt abgelassen, dass sie sich da jetzt nochmal drauf beziehen. Also auch dieses, es ist ja auch so bezeichnend, wie er sie dann fragt, wie Ramsay hat bezahlen müssen. Ja, durch Bluthunde. Ne? Also in Bezug auf ihn ist es ja auch nochmal ein ganz nettes Wortspiel gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, also es ist echt schwierig, weil ich finde, Sansa ist aktuell mit einer der interessantesten Figuren.
Ja.
Aber
ja.
Den Weg, wie sie sie dazu geformt haben, ist echt nicht gut gewesen.
Ja, sie haben noch mal die Kurve gekriegt, würde ich sagen, in Staffel 6. Aber in Staffel 5 war es halt echt.
Also, was ich halt echt genossen habe, auch jetzt bei der Folge, war halt einfach Sansa vs. Daenerys. Dieser Kampf mit Blicken, es ist großartig.
Ja.
Ja, wirklich, wirklich. Es gibt diesen Blick von Daenerys zu Sansa und Sansa sieht dann, sie guckt sie dann zurück an. Das ist so diese Eiseskälte. Und ich muss gestehen, zum einen finde ich schon ein bisschen krass von Sansa, sich wirklich so gegen Daenerys zu stellen, weil nicht alles bei Daenerys ist schlecht. Ja, andererseits Daenerys, ne, ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, vor allem in der Szene, ne, das ich weiß nicht, also ich muss wieder mit meinen Rückbezügen kommen, es tut mir leid. Aber das setzt sich ja auch wieder jetzt fort. In der Szene hat sie mich wieder an Viserys erinnert. Und zwar dieser Neid gegenüber Jon, als er so eine Anteilnahme bekommt oder so eine Ehrerbietung schon von den anderen um ihn herum.
Ich fand das auch eine sehr bezeichnende Szene. Also da ist ja wirklich klar erkennbar, wohin auch die Richtung geht.
Ja.
So, ne? Also alle umjubeln John und finden das total super, dass er das geschafft hat, dass der Held und so, ne? Und sie sitzt da so, blöd.
Ja, und sie ist immer noch eine Außenseiterin in dem Moment. Es ist, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch so an die erste Staffel erinnern könnt, aber da gibt es diese Szene, wo sie bei den Dothraki dieses Pferdeherz kosten muss.
Ja, genau.
Und da wird sie dann ja auch umjubelt ihr Sohn ist der Hengst, der die Welt besteigt, und Viserys platzt wirklich vor Neid und besäuft sich dann ja auch und sagt dann ja auch später, ich habe nie das erhalten, was sie gerade in diesem Zelt bekommen hat.
Ja, und da musste ich auch denken, ja.
Ja, und das ist auch eindeutig, das ist Absicht, das ist wieder Viserys in Daenerys, ne? Das setzt sich fort in dieser Staffel und das finde ich sehr spannend.
Ja, es tut mir leid, Viserys und Daenerys, das könnte man auch falsch verstehen, aber.
Ja, wie man halt ihn in ihr sieht allmählich, ja.
Ich weiß, wie du das meinst. Und
das sind halt die Targaryen, ich weiß, ja.
Ja, da hast du auch absolut recht. Also, es ist so bezeichnend, für mich wirkt die wie so eine, wie eine, die eine Party gibt. Und dann total eifersüchtig und total angepisst darüber ist, dass niemand sie wirklich beachtet, so richtig.
Stimmt, das ist ein guter Vergleich.
Wenn man davon einen Schnappschuss gemacht und als Gemälde gemacht, wäre es auch ziemlich cool gewesen, glaube ich.
Ja. Ja, das stimmt. So, ich glaube, wir können die Party jetzt aber langsam hinter uns lassen, oder?
Ich wüsste jetzt soweit nichts mehr, was da noch wäre.
Ja, Tormund ist noch zum Schuss gekommen und das war's dann.
Ja, ach, Tormund ist eh, also. Oh Gott, das ist einfach so geil, ey.
Der durfte auch nochmal alles abfeiern, was er hat, oder?
Ja.
Also bevor er nachher dann, ich glaube, er verlässt die Serie. Ich glaube nicht, dass er nochmal vorkommt.
Darüber reden wir dann gleich. Ich glaube nämlich, dass davor noch eine andere wichtige Szene kommt. Es gibt nämlich einen Rückkehrer, den wir in der ersten Folge gesehen haben, glaube ich. Also der ersten Folge der letzten Staffel. Bronn ist aufgetaucht. Und Bronn hat es irgendwie geschafft, ohne Eckart nach Winterfell zu kommen.
Es ist Bronn, mein Gott.
Ja, es ist Bronn. er hat ja von Cersei den Auftrag bekommen, Jaime sowie Tyrion umzubringen mit der Armbrust, mit der Tyrion einst Tywin auf dem Locus ermordete. Und was hat dieser Bronn auch für ein Schweineglück? Gerade sitzen Jaime und Tyrion zusammen. Tja. Und gerade wenn man denkt, Mensch, wird es jetzt etwa gefährlich für Jaime und Tyrion? Nö, wird's nicht. Thomas, kannst du uns kurz erklären, was passiert?
Naja, er kommt reingestürmt und die Frage stellt sich tatsächlich, wie ist der da reingekommen? Mhm. Also ganz ehrlich, haben die keine Wachen mehr in Winterfell? Steht da nirgendwo jemand rum und sagt mal, wer bist denn du eigentlich?
Naja, man muss dazu sagen, sie haben als Türwache die überlebenden White Walker des Night Kings engagiert.
Also in Staffel 7 hatten die noch so mega strenge Wachen, wenn man sich erinnert.
Sons des Nordens, ey.
Ja, stimmt, die Sons of North, ja.
Ich stelle mir echt so, weißt du, die Türwache steht da die ganze Zeit und denkt so, oh, ich muss ganz dringend mal pullern. Ah, das wird schon nicht auffallen, oder? Ich gehe jetzt schnell.
Ja, auf jeden Fall kommt er reingestürmt und ist sehr energisch, sehr energievoll und sprüht quasi vor Gestik und Mimik.
Ich hab den so vermisst irgendwie, ey. Ich liebe großartig. Jerome Flynn in dieser Rolle, ey. Das ist...
verlangt dann quasi, also eigentlich das, was wir schon vermutet hatten, ne? Wir hatten ja spekuliert, was passiert, wenn Bronn auf die beiden trifft.
Mhm.
Wird er jemanden töten oder wird er sich quasi dafür entscheiden, dann doch bei denen zu kämpfen? Und er ist halt ein Spieler, das sagt er dann ja auch. Und er setzt halt darauf, dass Cersei nicht gewinnt. und dass die beiden gewinnen und verlangt natürlich dann aber einen Preis. Und Thüringen hat ihm mal angeboten, immer das Doppelte zu bezahlen, was jemand anders für ihn bezahlt.
Ja, und Cersei bietet ja Bronn, was bietet die ihm nochmal an?
Rosengarten
bieten sie ihm an.
Ja, ja, genau.
Schnellwasser.
Es ist Schnellwasser, River Run. Genau, Schlusswasser, wollte ich gerade sagen. Haltestelle Schlusswasser.
Wenn ich dich umbringe, bekomme ich ein Glas Flusswasser.
Genau, und dann geben sie halt Rosengarten. Und ich habe mich da gefragt, dürfen die das überhaupt? Gehört ihnen das?
Naja, die also Tyrells sind tot.
Ja klar, aber das wäre dann doch auch trotzdem die Entscheidung der Königin dann.
Ja gut, ja, Daenerys Entscheidung ist, man darf nicht vergessen, Tyrion ist die Hand. Also im Fall des Sieges wäre es Daenerys Entscheidung. Man darf auch nicht vergessen, dass Bronn schon in Staffel 7 auf die Burg spekuliert hatte. Da gibt's ja diese Sequenz, wo sie da das Gold nach King's Landing transportieren. Und da sagt dann ja Bronn, ja, ich will jetzt endlich mal eine Burg haben. Ja, wie wär's denn mit der da? Die wäre frei. Ne? Ja.
Stimmt. Na, auf jeden Fall kriegt er dann, was er haben will und springt dann feuchtfröhlich wieder raus und sagt so, hey, wenn ihr nicht spurtet, dann komme ich irgendwann vorbei.
Aber das mit der Nase musst du noch erwähnen, ne?
Ja, okay, ja. Er hat ihn nicht die Nase gebrochen.
Nein, weil er das Geräusch kennt. Weil er Nasen bricht, seit er so alt war wie Tyrion. Oder so groß war wie Tyrion, Entschuldigung.
Ja, genau.
Aber wenn der es gerade so sagt mit den Burgen und so, wisst ihr, also jetzt Westeros ist aktuell, glaube ich, ein super Gebiet für Immobilienmakler, oder?
Ja, ja.
Gucken Sie hier, diese wunderschöne Burg. 300 Zimmer, wunderschöner Innenhof, Burggraben und Paläste.
Genau. Und ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass hier 20 Menschen geköpft wurden.
Und dahinter ist ein kleines Dorf, da sind übrigens, ja, da sind ja 6.000, 7.000 Leute gestorben. Ja, die Pest.
Normalerweise fließt das Blut nur durch die erste Etage. Ja. Ich muss jetzt gerade an so eine Simpsons-Folge denken. Oh Mann.
Ja. Glaubt ihr denn, dass das Bronn noch eine größere Bewandtnis hat oder glaubt ihr einfach, das war's jetzt?
Schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Also
Ich nehme mich auch.
Ja. Also es wirkte sehr seltsam, ja.
Also ich mochte die Szene für sich und es war halt typisch Bronn und irgendwie konnte man sich das auch ausrechnen, aber irgendwie hat man trotzdem mehr erwartet. Mhm. So das Night King-Syndrom.
Das stinkt halt wieder so, dass daraus wieder irgendwie so eine Art Deus Ex Machina-Moment gestrickt wird. Dass irgendwas kommt, wo dann Bronn dann zur Hilfe eilt oder so, weil er halt Rosengarten will.
Ja, das würde ihm durchaus ähnlich sehen. Man darf nicht vergessen, da die Nummer mit den Drachen da in Staffel 7, ne? Und das war ja für ihn auch der Moment, wo er gepeilt hat, dass Cersei eigentlich keine Chance hat. Hat er ja nochmal gesagt.
Aber wird er jetzt der Hawkeye von Westeros?
Das wird eher Euron. Oh, Spoiler, scheiße.
Ja, okay. Dann kommen wir zu einer Szene, dass die Stark-Kinder sich wieder treffen. Also Jon, Sansa, Bran und
ganz kurz, chronologisch kam davor nicht noch die Szene
mit Daenerys.
Mit Daenerys, ja. Also hier, lass uns nochmal intim werden.
Ach da, wo, ach ja stimmt, wo Jon sagt, ich bin nicht betrunken, ups.
Ja, ja, oh großartig. Ja. Dass ja, da noch so Platz für Humor ist, herrlich. Ja.
Ja, ja, nee, stimmt, die kam auch noch, ja. Die habe ich auf der Liste, glaube ich, stimmt, die habe ich vergessen. Die hab ich
übersprungen. Die ist echt wichtig.
Die ist mit, ja, die ist das Herzstück der Folge mit.
Ja, dann bitte erzählt mir, was da passiert.
Aber, da steht ja, naja, also kommt halt bei Daenerys wieder durch, dass sie das halt alles nicht so toll findet. Und also ihre Eifersucht kommt halt durch und es ist ihr auch völlig egal, dass Jon irgendwie sich überhaupt nicht für den Thron interessiert. Es geht darum, dass er da ist. Das ist wieder diese Nummer, es ist ein Konkurrent da und der muss irgendwie eliminiert oder kaltgestellt werden.
Genau, also erstmal will sie Sex haben, dann verlangt sie von ihm, dass sie niemanden erzählt, wer er eigentlich ist.
Ja.
Und als er dann so ein bisschen rumdruckst und so, ich muss das aber meiner Familie erzählen und so, dann wird sie dann spöttisch und sagt so, dann kriegst du eben gar nichts mehr und geht dann.
Sie fleht ja irgendwie, ne? Also das.
Ja, ja, erst ja, aber dann zum Ende dann. Also ich finde, die Szene ist nochmal sehr charakteristisch für die ganze Folge an sich und zeichnet nochmal diesen Konflikt, der jetzt aufkommt, der jetzt stärker wird, ne? Also dass sie ihn tatsächlich als Konkurrenten sieht, dass da ein Bruch da ist, ne? Dass diese Liebe jetzt von ihrer Seite aus weniger wird und auch ein Hass, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber so langsam umschwenkt, ne?
Sie spricht davon, es soll wieder so wie früher werden.
Ja, genau.
Aber dass sie jetzt von ihm wirklich verlangt, also ich meine, ich hatte da auch vorhin mit Leuten auf Facebook geschrieben, die meinten, ja, er hat ja schon immer eine Lüge gelebt und hat das ja nie gewusst. Wenn er jetzt irgendwie, also ja, die könnten das doch geheim halten, damit Daenerys jetzt Königin werden kann. Aber dann denke ich mir auch so, weil da kam dann welche an, ja, er hat dann ja dadurch vielleicht auch eine Identitätskrise und so. Und dachte ich mir, hast du nicht die viel größere Identitätskrise, wenn du bewusst eine Lüge leben sollst, auf Befehl deiner Königin? Also.
Genau. Und das ist auch nicht John, das ist nicht der Charakter von John. Er war immer aufrichtig.
Ja, das ist leider sein Problem.
Egal, was es ihn gekostet hat.
Eins auf jeden Fall klar, er wird auf jeden Fall jetzt noch weiter diesen kleinen Olli verdammen, weil er Ygritte erschossen hat. Weil mit Ygritte hätte er die Probleme jetzt nicht.
Das stimmt, ja.
Ja, mit Ygritte ist er jetzt verheiratet, also.
Also im echten Leben, ja.
Ja, ja, mit Rose Leslie, ja, ja.
Ja, ich brauch dich mehr, ich habe geheiratet, das ist
Ygritte. Wobei, ich muss zugeben, also wie ging es euch? Wir sind ja uns relativ einig gewesen, dass die absolut keine Chemie haben, beide. Ich muss sagen, in der Folge ging es irgendwie. Also in der Szene.
Ja, finde ich auch. Ne?
Ich fand, es ging halt, weil sie so gegensätzlich waren. Sobald aber es darum geht, dass sie halt sich vereinigen oder eins symbolisieren, da funktioniert das einfach nicht.
Ja, das trifft es perfekt. Ja. Ja. Da sind sie kacklangweilig einfach nur zusammen. Ja.
Ja. Ja, und die Szene war halt wirklich so. So ein bisschen El Bundy-mäßig. Weißt du, Peggy will halt unbedingt Geld haben oder will halt was. Und El will einfach nur seine Ruhe und Psycho-Dad gucken. So ähnlich war das. Ja? Und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn in der nächsten Folge bei der großen Schlacht John ein No-Man-T-Shirt tragen würde.
Bundy, ey, ich stell mir gerade eine schrecklich nette Familie mit Daenerys und John vor. Und dann am Ende kommt so ein kleiner Drache und nimmt ihm auch noch das Geld weg.
Also, ja. John, ich lese hier gerade so einen Beziehungsratgeber. Mit wem würdest du lieber in die Schlacht reiten gegen Königsmund? A, deine Tante? B. Ja. Ja, doch, also.
Oh mein Gott, ey. Wie kommen wir bloß immer auf so einen Bullshit, ey? Das ist so krass. Ich meine, ich habe jetzt schon im Ohr Love and Dragons. Oder Thrones and Dragons.
Ja. This I tell your brother.
This I tell your brother. Ja gut, um jetzt mal wieder zurückzukommen, nach lauter El Bundy-Referenz. Es ist schon interessant, dass sie auch direkt diesen Gedankengang hat, von wegen, du musst Sam und deinem Bruder das Maul stopfen, ne?
Ja, ne? Weil man könnte ja einfach sagen, hey, ich möchte nicht, dass das Leute erfahren, könntest du mit Sam vielleicht reden und sagen, der soll es für sich behalten, aber nein, sie ist gleich so, ey, Kumpel, Peitsche raus.
Das war ein Befehl, so, zack.
Ja, das es kann einem echt schon leid tun, welche Wandlung dieses arme Mädchen genommen hat. Für diesem armen Mädchen in der ersten Staffel, ja, hin zu dieser eiskalten Mad Queen, die sie jetzt langsam aber sicher wird.
Ja, es ist natürlich auch ein Zünglein an der Waage, sind auch natürlich die Verluste in dieser Folge. Also allein schon, wie das Gespräch zwischen ihr und John überhaupt zustande kommt, weil es geht ja letzten Endes um Jorah Mormont. Und der Verlust hat sie wirklich getroffen.
Ja.
Also wirklich getroffen. Noch mehr als bei ihrem ersten Drachen oder sonst was. Weil Jova
der war ja seit der ersten Folge bei ihr, das stimmt.
Ja, ja, wirklich, seit Staffel 1, Folge 1 war der dabei.
Ja.
Und der hat ein gewaltiges Loch hinterlassen und ja, ihr werden noch mehr Löcher in die Brust geschossen in dieser Folge.
Dazu kommen wir gleich. Und in den Hals, aber es,
ja. Spoiler.
Spoiler, ja, ja. Ach ja, übrigens, in diesem Recap-Podcast spoilern wir.
Überraschung.
Ja. Ihr seid jetzt gerade auf der Hälfte und habt eigentlich schon längst die Spoiler-Barriere durchbrochen und es gar nicht gemerkt.
Ja. Und in Avengers Endgame stirbt Batman. So, jetzt ist es raus. Gut. Dann lassen wir mal jetzt Peggy und Elle beiseite.
Und Pepper Potts auch. Ja.
Genau. Und kommen dazu, dass John seinen Geschwistern die Wahrheit sagt. Beziehungsweise seinen Nicht-Geschwistern. Und ich muss gestehen, das war wie so ein typischer Bran-Dick-Move.
Ja, genau. So von wegen, ey, ist deine Entscheidung. Ja, jetzt hast du es doch erzählt. Jetzt sind doch alle irgendwie so, wie jetzt erzähl doch, was es ist.
Ja. Bran ist in der Szene so eine Art singendes Telegramm eigentlich, ne?
Ist das so? Es ist deine Entscheidung.
Ja, also statt deine Entscheidung hätte auch sagen können, er weiß es. Aber er will es nicht sagen.
Ne? Naja, gut, er hat es ihm dann ja wohl gesagt. Ne?
Ja, und das fand ich ein bisschen schade.
Ich hätte gerne die Reaktion gesehen.
Genau, ja. Ich nämlich auch. Ich kann verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil wir wissen halt, was die Wahrheit ist. Mhm. Aber die Reaktion hätte ich gerne gesehen.
Ja, das stimmt und, schon.
Was in dieser Folge nochmal sehr, sehr deutlich wird, dass alle keine Pokerfaces machen können.
Und dass sie danach Stille Post in Winterfell spielen.
Stimmt.
Obwohl, ja. Es kommt in der Szene sehr gut durch, vor allem, dass sowohl Arya als auch Sansa wirklich beide Daenerys nicht über den Weg trauen. Mhm. Und Arya sagt ja auch nochmal wirklich, was sie in John sieht, dass sie ihn nicht irgendwie als ihren Bastardbruder sieht, sondern wirklich als ihren Bruder. Und da ist dann auch interessant, auf welche Ebene das jetzt eigentlich so deren Beziehung hebt, aber da sehen wir dann ja leider nichts von.
Ich glaube, dass Arya auch John für den besseren König hält, weil Arya halt selbst gesehen hat, was Macht aus Menschen machen kann.
Ja.
Mhm. Und Sansa ist halt einfach, ich glaube, die hat einfach so. Ja, die Menschenkenntnis auch. Ja, die riecht
John
das.
Ist sowieso besser geeignet, weil John ja kein, er möchte das ja alles nicht. Er wird ja quasi immer wieder nur dazu gezwungen, in diese Positionen, in diese Rollen einzutreten. Und deswegen mag ich diesen Charakter. Ich mochte den zum Anfang gar nicht so sehr. Aber mittlerweile finde ich, das ist John der stärkste Charakter der ganzen Serie. Finde ich zumindest. Weil, und ich glaube, er wird auch noch eine richtige Schlüsselszene bekommen.
Ja, es natürlich. Wäre blöd, wenn nicht.
Ja, yeah, genau. Und wie gesagt, also sie will immer alles. Sie will Macht, sie will die Kontrolle haben und so. Und er sagt immer so, komm.
Ja, und Sansa geht's nur noch um den Norden, ne? Das merkt man richtig.
Genau.
Also, aber man kann es ja auch wirklich nachvollziehen. Ich meine, die haben Blut gelassen im Norden, um Winterfell zurückzuerobern und sind jetzt nicht dazu da, um vor irgendeiner fremdländischen Königin zu buckeln. Ja. Klar, das sind alles uralte Familienfäden, aber Daenerys hat halt schon oft unter Beweis gestellt, dass sie einfach keine gute Herrscherin wäre. Und was ich noch sagen kann hier mit Arya und Jon, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Das habe ich tatsächlich auch selber erst in einem Video erfahren und irgendwie musste ich in dieser Szene sehr daran denken. Oder auch schon in der Wiedersehensszene von Arya und John. Martin soll nämlich tatsächlich eigentlich geplant haben, also das hat er später verworfen, aber der ursprüngliche Plan war tatsächlich, dass Arya und John ein Pärchen werden. Also dass das eine genaue Replik, weil Arya ist ja letzten Endes eigentlich Lyanna Stark. Sie ist ja eigentlich fast die Reinkarnation davon. Mhm. Ne?
Ja, ich meine, jetzt pumpst du seine Tante, also jeder kann sich werden.
Nee, ja, es wird irgendwie auch so ein bisschen, also zwischen denen wird das einfach nicht ausgesprochen, ne?
Was ist eigentlich falsch bei George R. R. Martin? Ganz ehrlich. Hat er seine Cousine geheiratet oder so? Ich weiß es nicht.
Nee, das hat Morgan Freeman nicht seine Neffin geheiratet oder sowas? Irgendwas war doch da, keine Ahnung.
Wir schweifen ab.
Ja.
Wobei ich das sehr interessant finde.
Ja.
Ja, also Sansa, Arya wissen jetzt die Wahrheit. Ich bin gespannt, was das noch für Konsequenzen hat. Und Sansa sagt auch Tyrion die Wahrheit.
Ja, obwohl sie vorher geschworen hat, es niemandem zu sagen. Und Arya auch.
Ja, und Tyrion sagt dann Varys die Wahrheit.
Vor allem habe ich jetzt festgestellt, dass Sansa jetzt wieder ordentlich Fanhass auf sich zieht mit dieser Aktion.
Ja, ich glaube aber, sie denkt, wenn sie es Tyrion sagt, Tyrion ist ja schon ein Verbündeter von ihr. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, sie tut alles für den Norden. Und ich glaube, dass sie durchaus der Meinung ist, dass Tyrion mittlerweile ein Streiter des Nordens ist.
Tyrion ist halt auch die Hand.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Ne, ja. Also, und ja gut, der erzählt dann halt direkt Wahres, ne?
Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber in meiner Auflistung kommt davor jetzt nochmal Abschied von Tormund, Sam, Goldie und Ghost.
Mhm.
Und, ja? Und eine viel wichtigere Szene, finde ich zumindest, ist da, wo sie die Truppen nochmal irgendwie Revue passieren lassen, wer noch alles übrig ist.
Stimmt.
Und da wird erzählt, dass doch Dothraki da sind.
Ja, aber nicht viele.
Ne, aber es sind noch welche da.
Ja, es sind noch welche. Sie haben nicht alle wortwörtlich verheizt.
Ja. Das war's auch schon. Mehr wollte ich zu der Szene gar
nächste
nicht
sagen. Nächste Folge.
Nee, aber die ist ja durchaus wichtig gewesen, die Folge. Also das ist ja so ein Update, die Szene, das ist ein Update gewesen. Ne? Also da wird dann ja auch gesagt, dass also vom Norden ist die Hälfte weg und hier Asha Greyjoy hat die Eiseninseln zurückerobert. Das wundert mich übrigens auch. Warum ist da bei Euron eigentlich nie die Rede von?
Das ist dem egal. Der denkt sich wahrscheinlich, das hole ich mir irgendwann wieder.
Ja, der hat andere Probleme. Zum Beispiel, welche Tapete nimmt ihr für das Zimmer seines Babys?
Welche Farbe soll das eigentlich haben? Ja. Und in der Szene wird ja auch verraten, was wir vorher spekuliert hatten in der Folge davor, es gibt noch Drachen.
Mhm.
Genau.
Ja.
Achtung, aber wie lange noch?
Ja. Wähnt euch hier nicht so sicher.
Ja. Okay, also machen wir es kurz. Es gibt eine Abschiedsszene von Tormund, Sam, Goldie und Ghost von John. Mhm. Und mein Gefühl, als es dann diese Szene gab, dieses Bild, wo wirklich diese vier wichtigen Figuren oder drei wichtigen Figuren in diesem Torbogen standen. Ja?
Mhm.
Nein, zwei wichtige Figuren. Also ich für mich ist Ghost keine wichtige Figur. Goldie auch nicht. Also Tormund und Sam, die anderen sind vollkommen egal. So. Ja? Ja. Dachte ich mir so, ist das jetzt euer Ernst? Das ist jetzt das soll das Ende für diese Figuren sein? Das könnte ihm nicht sein. Nein.
Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht mehr vorkommen.
Doch, Sam wird noch mal vorkommen.
Höchstens in so einer Abschiedsszene oder sowas.
Ja, so eine Montage. Letzten
Minuten, genau. Mm. Aber nicht mehr. Vielleicht sieht man am Ende so auch wieder so Sitcom-mäßig so verschiedene Szenen hintereinander geschnitten, wie sie heute alle leben.
Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich gegen Krieg führe, gegen Königsmund, da würde ich doch zumindest Tormund fragen, ob er mitkommt, mir hilft.
Ja, den hätte ich auf jeden Fall gefragt, ob er mitkommt.
Also, dass ich Sam nicht frage, ey Sam, kommst du mit kämpfen, ist klar. Ja, aber Tormund? Ja,
das fand ich auch seltsam. Also ja, auch der Abschied von Ghost ist irgendwie auch merkwürdig gewesen. Also da habe ich mich teilweise gefragt, haben sie das nachträglich gemacht und Kit Harington war nicht am Set? Weil man sah irgendwie beide nie in einer Einstellung und ich meine,
ja, ich
ganz komisch.
Die also auch mal nochmal knuddeln können, ganz ehrlich.
Ich finde diese ganze Direwolf oder Schattenwolf-Sache auch irgendwie total, ey, ganz ehrlich, diese Viecher interessieren mich nicht. Ja,
oh, also, die sind aber wichtig.
Ja, es kann sein, aber dann muss man sich halt anders integrieren.
Du musst mal darauf achten, wie das Schicksal der Schattenwölfe das Schicksal der Besitzer widerspiegelt.
Ja, aber es tut mir leid, sie haben Ghost halt echt nicht gut integriert in den letzten zwei Staffeln.
Es gab kein Herzblut an Ghost.
Ja, ja,
also wirklich. Also es gibt durchaus animalische Figuren in Film und Serie, die haben Charakter. Ja, die sind wichtig. Mhm. Aber Ghost ist, ich habe auch nicht verstanden, warum läuft der in der letzten Folge zusammen mit Sir George Mormont und
Dothraki vorne? Ja, das war so,
was soll denn das? Und vor allem, das ist auch so ein dummer Move von Jon Snow. Er hätte ja Tormund fragen können, er hätte auch Ghost mitnehmen können. Ich meine, hey, sie haben 50% weniger Streitkräfte, ja? Das heißt, sie haben echt wenig Streitkräfte. Da würde ich mir so einen großen Wolf mitnehmen, ja?
Und was ich auch nochmal wichtig finde, also das, was mir zumindest aufgefallen oder das, was mich gestört hat, er sagt ja dann, dass das freie Volk dann wieder nach den realen Norden, also den echten Norden ziehen möchte. Mhm. Aber ich habe kein Gefühl als Zuschauer dafür, wer ist denn noch da vom freien Volk? Also du siehst so 2, 3 Soldaten nochmal und mehr aber nicht. Sind da jetzt so 7 Leute noch übrig, die da jetzt losziehen und ein bisschen rumcampen im Norden? Also du hast kein Gefühl dafür, wie wichtig das für Tormund ist, dass er jetzt tatsächlich noch sein Volk hat und da wieder zurückkehrt.
Naja,
das hat mich gestört.
Das sind ja noch die aus Hartheim, die gerettet wurden und die haben ja jetzt irgendwie auch Land zum Bestellen und so weiter bekommen, auf der südlichen Seite der Mauer. Aber es macht dann irgendwie auch nicht so wirklich Sinn, dass sie jetzt wieder hinter die Mauer gehen.
Ja.
Aber ja gut, die fühlen sich da halt einfach heimisch. Und
das ist ja auch okay, das finde ich ja. Aber ich hatte kein Gefühl, dass da tatsächlich jetzt ein Auftrag hinter ihm steht.
Ja,
stimmt schon. Sondern... Ja, da sind noch ein paar Hanseln mit denen, die jetzt im Norden campen.
Oh. Was ich mir gewünscht hätte, ist so eine Morgan Freeman-Szene wie in Robin Hood mit Tormund. Dass Tormund sagt, ey Leute, wir haben gewonnen, wir sind jetzt sicher, aber wisst ihr was, wir sollten weiter für Jon Snow kämpfen, weil der für uns auch gekämpft hat. Sowas, ja? Ja. Und nicht dieses so, ach, jetzt sind wir hier fertig, keine White Walker mehr, wisst ihr was, euren Scheiß macht ihr mal alleine.
Ja, macht's gut, ihr Trottel.
Genau. Ja gut, die interessieren halt, die da wurde natürlich dann auch nochmal hervorgehoben, die interessiert halt der eiserne Thron nicht, ne?
Ja, aber Tormund hat ja in den letzten Folgen immer wieder ganz stark gemacht, was für ein guter Kumpel Jon Snow ist.
Ja, vor allem auch in der Szene da vorher.
Ne? Ja, genau. Ja. Weißt du, so, du bist mein bester Buddy, für dich gehe ich durchs Feuer.
Ja, und dann
bei Königswood, nein.
Lass mal kämpfen gehen am Nordpol. Ja.
Ja. Also ich fand, das war eine schwache Szene und diese ganze Abschied, ich fand den total schwach. Weil ich fand auch Sam ist Johns bester Freund seit der ersten Staffel. Die haben auch viel durchgemacht. Ja, und ich fand es total schwach, diese Verabschiedung. Und wenn das wirklich die letzte Szene sein sollte, dann, nee, kein Bock. Und selbst wenn sie jetzt irgendwie in der letzten Folge nochmal so zeigen, wie ein alter Jon Snow auf den alten Sam trifft und die in Erinnerung schwelgen, ähnlich wie Ned Stark und Robert Baratheon, habe ich auch keinen Bock. Ich fand das wirklich nicht gut.
Obwohl da was drinsteckte in der Szene. Also John findet da ja raus, dass Goldie schwanger ist und wir jetzt auch als Zuschauer. Das ist ja auch unübersehbar. Ich meine, Goldie hat irgendwie ganz schön zugelegt, ne, für das sie eigentlich nur in der Krypta eingesperrt war, aber gut. Ja gut, sie hat halt nur rumgesessen, keine Ahnung.
Böse Theorie.
Genau, also Fakt ist, sie ist schwanger. Und dann heißt es ja, wir haben jetzt schon beschlossen, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn John. Und dann sagt John, ich hoffe, es wird ein Mädchen. Und das ist ein schöner Rückbezug auf eine der allerersten Szenen zwischen John und Sam in der ersten Staffel, wo Sam von John erzählt bekommt, warum sein Name Schnee ist. Also halt dieses, also es John wünscht sich für dieses Kind, weil es ist ja letzten Endes, also das Kind von Goldie und Sam ist, so schön das auch werden mag, es ist ein Bastard. Und in der Szene heißt es einfach, John wünscht einfach diesem Kind nicht sein Leben als Bastard. Mhm. Und deshalb wünscht er sich, dass es ein Mädchen wird.
Ja.
Das fand ich sehr schön an der Stelle.
Ja, aber trotzdem, ich fand das im gesamten...
Ja, die hätte herzlicher sein müssen.
Ja, also weil das eben zwei wichtige Figuren sind, vor allem im Kontext zu John.
Also bei Ghost ist wirklich, also überlegt mal da irgendwie bei Krastas Bergfried, als die sich da wiedersehen, er und Ghost. Ja, sowas hätte das sein müssen. Auch schon in der 8. Staffel am Anfang oder der 7., keine Ahnung, der 7. ist ja gar nicht aufgetaucht, weil sie kein Budget hatten. Wobei man jetzt mit dem Wolf auch sagen muss, ich hatte jetzt auch mal in Making of oder was gesehen, die Schattenwölfe sind mit am schwersten zu animieren von der ganzen Serie. Noch schwerer als Drachen, aus dem Grund, weil die erst echte Tiere haben müssen, die dann später halt mit CGI ersetzt werden. Und das Problem ist, sie müssen da extreme Detailarbeit reinstecken, weil Wölfe sind das, was der Zuschauer noch am ehesten kennt. Das sind keine wirklichen Fantasiewesen, wie zum Beispiel Drachen, wo die Animatoren halt riesige Freiheiten haben, wie die sich bewegen und so weiter. Ne? Mhm. Und deshalb haben sie die Elefanten auch wahrscheinlich vermieden. Könnte auch ein Grund gewesen sein, dass das zu schwierig war. Ja gut, also echte Elefanten habe ich ja, weiß ich nicht, mit Westworld hatte ich ja erzählt, ne? Und CGI wollten sie vielleicht aus dem Grund nicht machen, keine Ahnung. Aber das ist jetzt nur am Rande.
Okay. Gut.
Ich weiß einfach zu viel, es tut mir leid.
Gib mir ein N, N, gib mir ein E, E, gib mir ein R, R, oh. Gib mir ein D, D. Wer macht das? Thomas?
Ein Nerd.
Richtig.
Nerd. Ja, dafür habt ihr okay. mich doch hier rangeholt, also.
Das stimmt, ja.
Ja.
Vielleicht bist du der Brand dieses Podcasts.
Ich bin der Admin der Eis- und Feuer-Wiki, ja.
Nee, ich find,
Bran, ist, Bran ist jetzt nur noch ein singendes Telegramm. Er wird immer weiter herabgewürdigt von jeder Folge. Und wir kriegen bestimmt wieder ordentlich aufs Maul, dass wir auf einem Invaliden rummachen.
Ja, ja, okay. Was kam nach der Abschiedsszene? Der Hound und Arya reiten nach Königsmund, das hatten wir aber schon.
Ja.
Außer ihr habt noch was dazu zu sagen.
Nee, war eine schöne Szene. Ja.
Ja. Sansa erzählt Tyrion die Wahrheit. Habt ihr dazu noch was?
Auch nur, dass sie wieder kein Pokerface kann.
Ja,
das stimmt. Und dass da halt auch wieder drin ist, Tyrion sagt ja, Sansa grenzt Daenerys wirklich von sich ab, indem sie sagt, eure Königin, nicht unsere Königin. Und er ergegnet ja Tyrion ja auch, ja, sie ist jetzt eure Königin, aber dann ist da auch so, also in Sansa reift auch so die Frage, ja, was wäre denn, also wir haben jetzt Daenerys, aber was wäre denn, wenn wir jemanden Besseren hätten?
Ja.
Das ist eh...
Die Frage kommt ja nachher noch öfter, ja.
Genau, das ist eigentlich das Kernelement dieser Folge, diese Frage und Daenerys Angst davor.
Ja.
Ne?
So, jetzt muss mir Dominik mal helfen. Mhm. Kam jetzt schon die Szene auf den Booten?
Ich glaube schon. Sie sprechen bei dieser Ratsszene mit den Armeen, sprechen sie davon, dass sie nach Dragonstone zurückkehren wollen. Mhm. Und dass Jon sich mit Davos auf den Königsweg begibt, nach King's Landing. Ja, ja, doch, da dürfte genau. Das sein.
Gut. Das dürfte jetzt die Szene kommen, ja.
Genau.
Naja, also wir sehen ist Daenerys mit ihrer Flotte und dann plötzlich mit ihren Drachen. Also sie fliegt auf ihrem einen Drachen, der andere Drache fliegt nebenher.
Und der ist noch ziemlich angeschlagen. Ne? Also genau. Das, da gab es ja dann auch eine kurze Szene im Norden, wo genau, das war glaube ich sogar die, wo Sansa da steht und die Drachen von Weitem sieht.
Ja.
Vorher, genau.
Ich muss gestehen, also, folgendes. Es passiert halt folgendes. Euron wartet mit seiner Flotte da und macht einen Drachen tot. Mit irgendwie so riesen Ballistas oder Bastillen oder wie diese komischen
Geräte. Ballistas.
Ballista.
Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja, halt diese Skorpionbogen Rocket Launcher, so. Ja. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, ich meine, ja, sie haben vorher gesagt, ja, der Drache ist noch schwach, holali, holalu, ja. Aber dafür, dass sie jetzt gefühlte 4 Staffeln immer gesagt haben, was für Kriegsbestien das sind, die so unaufhaltsam sind und alles platt machen, ja, die ultimative Todeswaffe für jeden Krieg, muss ich sagen, war recht einfach. Also, das war so 1-2 Schuss. Ja, einer durch den Hals, was ein sehr übles Gurgelgeräusch zur Folge hatte.
Oh, ja.
Ja, das war übel, ja.
Ja, und dann war der eine Drache tot. Dann dachte ich mir echt so, ganz ehrlich, also, das sind doch irgendwie so die 2 Hauptargumente, warum man euch fürchtet. Und jetzt hat so ein kleines Bötchen irgendwie eins dieser Hauptargumente mal eben aus der Luft geholt.
Ja gut, ein kleines Bötchen, also ich meine, das ist Eurons
Es war jetzt nicht die Bismarck, so.
Ja. Es haben sich ja auch schon viele darüber beschwert, dass Euron irgendwie so aus dem Nichts kommt, aber man darf nicht vergessen, sein Schiff heißt Silence und hat sich auch schon in der 7. Staffel haben die sich auch schon förmlich angepirscht.
Ja, aber da war Nebel.
Da war Nebel, gut. Ja, aber sie waren ja auch
Ich glaube, der Name Silence liegt auch mehr daran, weil er seinen Matrosen die Zunge rausreißt.
Ja, oder? Nicht nur.
Also ich muss ja sagen, ich fand insgesamt die Szenerie gut gemacht und schön. Also vor allen Dingen auch von den Effekten her und sowas alles. Und auch, es ist halt schon böse, dann zu sehen, wie die Schiffe auseinandergenommen werden und auch wie der Drache getötet wird. Also
und ins Meer stürzt.
War echt übel, ne? Also ja. Das war alles richtig schön. Aber ich hatte wirklich meine Probleme mit dieser ganzen Szenerie.
Ich auch.
Weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, hatte die Schiffe vorher nicht gesehen? Und wie konnten die dann trotzdem auf sie schießen, wenn sie auf sie zufliegt? Also das war wirklich, in meinem Kopf macht das dann immer so ein bisschen knirsch. Das war das Erste. Dann versucht sie ja, so einen Gegenangriff zu fliegen und versucht ja so schnell wie möglich dahin zu kommen, bevor sie wieder schießen können. Es ist auch eine sehr schöne Szene, die nochmal so ihre Hilflosigkeit mittlerweile auch widerspiegelt. Mhm. Also was du auch gerade beschrieben hast. Fürchterliche, monströse Drachen, aber jetzt sind schon zwei weg. Allerdings dachte ich mir, was ist denn jetzt, wenn sie einfach zur Seite wegfliegt und von hinten angreift? Weil die Dinger sind vorne.
Ja.
Hat sie nicht gemacht, egal.
Ja, es ist Daenerys.
Genau, sie lässt dann eher auch ihre Truppen zurück. Die realisieren dann natürlich auch, das fand ich auch sehr schön, sie realisieren tatsächlich, dass sie flieht, dass sie alleine lässt. Mhm. Ne? Und dann bricht ja auch Panik aus.
Ja.
Das ist auch ziemlich cool gemacht und aber die Waffen werden viel zu übermächtig dargestellt. Also was du da für einen Druck haben musst, damit die so weit fliegen und so einen Schaden anrichten, das ist schon gewaltig. Und die haben ja quasi Dauerladefeuer. Ich weiß gar nicht, wie die Dinge dann geladen werden. Egal. Auf jeden Fall springen dann ja alle über Bord, unter anderem auch Tyrion, und alle versuchen sich zu retten.
Ich muss auch sagen, dass es da auch eine Szene gab, die ich total blöde fand. Nämlich, wenn Tyrion vom Boot springt und dann dieser Mast auf ihn fällt und einem die Serie echt zu suggerieren will, so, oh, er könnte jetzt tot sein. Und diese ewig lange Schwarzblende, wo ich mir echt das dachte, haben die nicht verstanden, dass es kein Pay-TV, dass es Pay-TV ist, dass da keine Werbung kommt? Weil das war merkwürdig.
Das war total merkwürdig. Das war komisch, ja. Das auch mit dieser Ablende dann, ja.
Vor allem wahrscheinlich für die RTL 2 Ausstrahlung, oder?
Extra RTL 2 da angerufen gesagt. So, ey Leute, wir brauchen mehr Schwarzblenden.
Ja. Vor allem Schwarzblenden siehst du halt heute kaum noch bei sowas. Also auch zum Beispiel in Filmen, eine Schwarzblende nimmt ein Cutter eigentlich nur her, wenn er keine Ahnung hat, wie er aus der Szene rauskommen soll.
Und vor allem, so eine Schwarzblende suggeriert halt immer, okay, oh, das wird mit dem irgendwas passieren, ja? Und nee, es passiert halt gar nichts. Er hat halt überlebt, ne? Er ist halt am Strand angespült.
Ja,
und genau. Das fand ich total komisch. Das war so ein billiger Versuch, so eine Spannung zu erzeugen, weil Tyrion ist halt eine der wichtigsten und beliebtesten Figuren. Aber das fand ich ein bisschen seltsam. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es schon ein bisschen abgefeiert, wenn er jetzt tot wäre, weil er hätte sich endlich mal wieder was getraut. Ja, aber das war so, nee.
Genau, und was sie stattdessen machen, ist halt natürlich, wir wissen mittlerweile, dass irgendwas passieren würde. Also wir hatten es ja eigentlich schon letzte Folge vermutet, zwischen dem, ich komme jetzt nur auf den englischen Titel, Grey Worm und Missandei.
Mhm.
Grauer Wurm, okay. Und er sagt ja dann ihr, dass sie über Bord gehen soll, in das kleine Boot, quasi in das Beiboot, und dann sich retten soll.
Mhm.
Und dann ist sie plötzlich beim Feind gelandet. Also ganz ehrlich, was hat sie denn gemacht? Ist sie in die falsche Richtung gepaddelt oder?
Oh, da ein Boot, das wird mir bestimmt helfen.
Habt ihr das verstanden? Hat das Sinn gemacht für euch?
Ja, das war irgendwie.
Ich fand das war echt nicht gut gelöst alles. Das war so, wir versuchen Spannung aufzubauen und nach 30 Sekunden ist dann wieder so, übrigens, da, sie lebt noch. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde, Grauer Wurm ist eine interessantere Figur als Missandei. Und ich finde aber, beide haben jetzt nicht besonders viel zu tun gehabt, wirklich in den letzten Folgen. Klar, Grauer Wurm durfte um sein Leben bangen, als Melisandre hier irgendwie die Barrikaden angezündet hat. Aber das war, fand ich nicht gut.
Ja, da merkt man auch, wie der Plot gestrafft wurde, ne? Das ist so.
Ja, oder auch, eigentlich nicht gestrafft, sondern wie er beschleunigt wird. Also, dass die Figuren quasi jetzt nach vorne geworfen werden.
Ja, aber das, also. Mit gestrafft meine ich jetzt halt, also das sind halt Ereignisse, die werden vorher irgendwie über eine oder anderthalb Folgen gezogen worden.
Ja.
Und
ach so,
jetzt
ja.
Hast du das hier wirklich so kompakt. Das hattest du auch schon in der 7. Staffel, das merkst du halt auch dadurch, dass diese Reisewege wegfallen. Ich meine, man muss sich ganz ehrlich fragen, Die, wie schnell sind die eigentlich da hingekommen?
Das stimmt auch. Das dachte ich mir auch, weil du bist im Winterfell, nächstes zack, bist du schon fast so im so, also vom Winter so fast so im tropischen Gefilden gefühlt. Ja.
Ich meine, gut, mich stört das jetzt nicht mehr so und ich verstehe auch, warum sie das machen. Das haben sie ja in der 7. Staffel auch schon gemacht. Es hat wieder diese Schnellreisefunktion. Aber man muss sich auf der anderen Seite fragen, also ihr habt jetzt nicht so die Karte von Westeros im Kopf, ne?
Ja, das dauert eine Weile, bis du da bist.
Ja, das dauert eine Weile und du musst, also die fahren ja vom Norden aus, fahren die ja von Weißwasserhafen ganz runter. Und da müssen sie an King's Landing vorbei. Also wahrscheinlich hat sich Euron einfach an deren Rücklichter gehängt. Ich weiß es nicht.
Miep, miep.
Genau.
Also ich fand das alles ein bisschen sehr absurd und seltsam, was da passiert ist. Und es hatte irgendwie keinen richtigen Rhythmus erzählerisch und ich fand es auch nicht besonders spannend. Und ich wiederhole es nochmal, aber dafür, dass jetzt die Drachen jetzt über viele Staffeln lang als die Killermaschinen aufgebaut haben, fand ich echt ein bisschen krass, wie einfach der eine aus dem Himmel zu holen war.
Ja, du musst natürlich bedenken, so diese Ballista, die Qyburn gebaut hat, die ist natürlich auch ein bisschen der technische Fortschritt, ne?
Ja klar, nur ganz ehrlich, wenn ich jetzt Cersei wäre und hätte jetzt, würde hören, übrigens, wir haben den Drachen mit 2 Schuss vom Himmel geholt, da hätte ich vor dem letzten Drachen auch keinen Schuss mehr.
Ja, genau.
Ja, aber der letzte Drache ist noch mal größer. Also das sind ja die kleinen Wesen. Ja, dann
brauche ich halt eben 5 Schuss.
Und der war ja auch angeschlagen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, angeschlagen,
es tut mir leid, aber der hatte ein Loch in seinem Flügel, das war's. Aber ansonsten,
der flog schon nicht so toll.
Ach, jetzt und das bitte. Hätte man reparieren können. Man hätte ja einfach ein bisschen Leder so draufpacken können.
Haben die nicht nachgezählt?
Genau, die haben kein Drachenzähmen geguckt. Das ist das Problem.
Ja, ich hätte es verstanden, wenn dieser ach so todkranke Drache geflogen wäre und dort gesagt so, ja, okay, oder vor Mut gehustet hätte, ja.
So Grisou-mäßig, oder was?
Es tut mir leid, der saß, der hatte ein Loch in seinem Flügel und hatte am Anfang Schwierigkeiten, in die Luft zu kommen, das war's. Aber du kannst mir erzählen, dass du gesehen hast, oh ja, vom Flugstil war der schon sehr krank. Nee, das sah normal aus, tut mir leid.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Drache in die Apotheke kommt. Ich hab hier ein Loch im Flügel. Gibt's da auch was für Razzifarm?
Ich werde Apotheker.
Was aber auch möglich wäre, kennt ihr den Film Dragonheart?
Ja. Ja, klar.
Wo der Drache so tut, als wäre er tödlich verwundet. Vielleicht hat er einfach einen Bockbär.
Stimmt, der hat so mich hat's erwischt. Oh. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ich fand das wirklich, wirklich also zu einfach geschrieben.
Ja.
Also, die haben da, glaube ich, was im Kopf gehabt. Und das musste jetzt irgendwie in das Drehbuch, damit sie dann zum Punkt X kommen, von Y zu X, und das musste jetzt irgendwie dazwischen gequetscht werden. Und so wirkte das auf mich.
Es ist eben wieder die Schreibe, die wir halt schon in Staffel 7 gehabt haben. So dieses
merkwürdige
Plotraffen und Komprimieren. Ja, gut.
Man merkt halt schon zwei Sachen. Man merkt zum einen, dass es nicht mehr 10 Folgen pro Staffel sind, und man merkt vor allem, dass George R. Martin nicht mehr richtig aktiv dabei ist.
Ja gut, das ist ja schon länger, ne?
Ja.
Aber, George R. Martin hat ja angeblich keine Ahnung, wie die Serie endet. Also, ich bin gespannt.
Ich weiß, glaube ich, auch nicht, wie seine Bücher enden.
Also, er steht ja noch als Executive Producer immer in den Credits. Aber, ja gut, da muss man ja echt viel drauf geben. Ja,
das tut John Carpenter auch bei jedem seiner Remakes. Also, von daher hat das nicht viel zu bedeuten. Also, würde ich jetzt nicht drauf geben. Ja. Ja. Gut, also.
Dario Argento. Der gibt ja eigentlich nur seinen Namen für Trash-Filme, oder nicht? Egal.
Ja. Angespült am Strand sind sie dann auf jeden Fall. Wo ich mich auch gewundert habe, das sind aber arg wenige, die da angespült werden.
Ja, ist nicht mehr für übrig, ja.
Und es tut mir leid, also es klingt jetzt fies, aber ich verstehe halt nicht, warum irgendwie es Tyrion schafft, an Land zu kommen, obwohl er anscheinend einen Mast auf den Kopf bekommen hat. Und er ist halt einfach, er ist halt kleinwüchsig, ja. Das heißt, es dürfte für ihn auch schon mal Schwierigkeiten bereiten, da irgendwie bis zum Strand zu kommen. Aber von den anderen Grauen, von den Unbefleckten, haben es nicht so viele geschafft. Da frage ich mich, ist Tyrion vielleicht mehr als das, was so sein scheint?
Naja, es war ja Wasser, kein Feuer. Wobei ich zugeben muss.
Das ist eine tolle Erklärung. Das ist eine super Erklärung, wirklich. Ja, war halt Wasser, kein Feuer, stell dich so an, also.
ich muss zugeben, Peter Dinklage unter Wasser sah ja irgendwie auch goldig aus, ne?
Ich muss gestehen, weil Peter Dinklage ist, wenn man den nur vom Gesicht her sieht oder vom Oberkörper, fällt einem das gar nicht so auf, dass der halt kleinwüchsig ist.
Nee, überhaupt nicht. Ne?
Das stimmt.
Der hat aber auch so eine Ausstrahlung. Das stimmt schon.
Der hat aber auch wirklich Glück gehabt. Also der ist ja irgendwie, glaube ich, weiß nicht, ich glaube ab 1,45 bist du normalwüchsig. Und er hat, glaube ich, irgendwie, ich glaube 1,39 ist der groß. Also so klein ist der gar nicht. Und der hat halt auch Riesenglück, dass der nicht so eine Mickey-Maus-Stimme hat oder sowas. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Warwick Davis denkt, okay, der geht noch, aber weiß ich nicht, hier der verstorbene hier Mini-Me, Vern Troyer, der hat ja so eine richtige Mickey-Maus-Stimme gehabt. Mhm. Ja, und bei Kleinwüchsigen ist das ja nicht ungewöhnlich.
Wir kommen ja gleich zu einer auch wieder Schlüsselszene, wie ich finde, die jetzt dann das Finale vorbereitet. Ich würde aber gerne schon mal eine Frage an euch stellen, also bevor wir dazu kommen. Wie zum Teufel sind die von der Insel weggekommen?
Stimmt. Ja. Scheiße.
War das überhaupt eine Insel?
Ja, natürlich ist das eine Insel.
Ja, kann ja sein, dass das irgendwie ein Ufer von Land war oder ich weiß es nicht. Spin-off. Tyrion, der mit einem Volleyball redet.
Auf Dragon Roost Island. Ja.
Das hat mich massiv gestört.
Ist mir auch nicht aufgefallen, aber es kommt natürlich die haben halt die Schnellreisefunktion aktiviert. New Game Plus, fertig.
Du brauchst nicht mal mehr Schiffe dafür. Ja, gut. Die können sich mittlerweile teleportieren, die haben Teleporterfähigkeiten entwickelt.
Ey Leute, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe an der anderen Seite des Strandes diese Jetskis gefunden.
Und dann mit den Drachen gehen sie dann da.
Ja, oder noch besser, dann kommt irgendwann David Hasselhoff angejoggt. Als Bademeister.
Ja, mit SpongeBob auf dem Rücken.
Genau.
Also, was ich damit sagen will, diese Serie bereitet mir mehr und mehr Kopfschmerzen an manchen Stellen.
Ja, sind so Sachen, die muss man irgendwie runterschlucken. Ich weiß es nicht. Also, ich würde aber gerne noch auf was anderes zu sprechen kommen. Wir haben nämlich zwei wahres Tyrion-Szenen hier, weil nämlich Stu ja gesagt hatte in der letzten Folge, wofür ist Varys eigentlich noch da?
Und ich fand es sehr schön, dass er jetzt wieder was zu tun bekommen hat. Und das hat mir wieder in Erinnerung gerufen, wie gut und großartig Varys ist.
Ja, großartig. Eine meiner Lieblingsfiguren eigentlich. Und seine endgültige Agenda wird ja hier auch nochmal verfestigt, ne? Also, dass er eigentlich, ich würde sagen, er ist eigentlich, ist er ein Philanthrop?
Er ist auf jeden Fall kein Misanthrop.
Ja. Genau.
Also, er ist Littlefinger in gut, würde ich ihn grob beschreiben.
Ja, das
stimmt.
Das
ja, das kann man so sagen.
Ich habe ja sogar mal irgendwo gelesen, wenn man das angenommen, man würde die ganze Serie auf eine Makroebene runterbrechen, dann ist es eigentlich der Konflikt zwischen Varys und Littlefinger gewesen. Und deshalb ist es auch so jammerschade, dass die nie wieder aufeinander stoßen und dass Varys sich auch gar nicht fragt, wo Littlefinger abgeblieben ist. Das regt mich echt auf.
Du weißt doch, nein, Littlefinger lebt doch noch hier. God of Many Faces
und so. Weißt du.
Und am Ende des Tages hat der Night King auch überlebt, denn Bran ist ja der Night King, wie wir wissen.
Vor allem die Theorie ist immer noch nicht tot, ne?
Die kriegst du auch nicht tot.
Die ist immer noch nicht tot. Da sind jetzt welche, die behaupten, dass Bran jetzt der neue Nachtkönig ist, dass der irgendwie seinen Verstand in ihn übertragen hat und dass er ihn überhaupt nicht töten wollte, sondern ihm sein Schwert zu Füßen legen wollte.
Ja, habt ihr das Video gesehen, wo quasi da so eine Liebesbeziehung zwischen den beiden
angedeutet wird? Ja, das hat mir zugeschickt. Ja. Herrlich. Das
ist großartig.
Von Jimmy Kimmel. Ja. Ja. Auch in die Game of Thrones Videos, habt ihr die gesehen?
Oh ja, großartig, ja. Unbedingt angucken, ja.
Aber bei Varys ist es ja so, dass Varys und Tyrion sind sich ja uneinig, weil Varys ja die, wie soll ich sagen, die Politik von Daenerys nicht gut heißt. Weil, das müssen wir ja aufklären, es kommt dazu, dass Daenerys mit einer kleinen Armee, so 12 Mann oder so, vor die Toren von King's Landing steht und dass Cersei alle Einwohner von King's Landing so als Schutzwall vor sich stellt.
Ja, jetzt springst du aber. Eigentlich wollte ich noch was zu der Szene mit Tyrion und Varys erzählen.
Ja. Ach so.
Weil ich finde das nochmal sehr spannend, weil das ist das, was Dominik auch ganz, ganz oft gesagt hat, weil Varys ist eigentlich der Diener vom Volk.
Ja.
Nicht von Königen oder von Königen, sondern tatsächlich vom Volk. Und das sagt er auch ganz, ganz klar. Und Tyrion ist ja eher, der sagt, der Daenerys ist meine Königin, ihr diene ich, ne? Egal welche Entscheidung sie trifft.
Ich habe dazu übrigens eine Theorie.
Ja.
Ich glaube, die sind sich halt uneinig. Und Varys sagt halt, dass er, also er kündigt halt Tyrion schon so ein bisschen an, dass er gegen Daenerys interagieren wird.
Ne? Mhm, genau.
Das ist eigentlich gut. Ich glaube tatsächlich, dass Varys stirbt durch Daenerys und dass das Tyrion die Augen erst öffnet, dass Daenerys nicht mehr die ist, die sie früher einmal war.
Das ist gut.
Das könnte durchaus sein, ja.
Es ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, mit wem würde denn Varys eigentlich gegen Daenerys vorgehen, wenn, also angenommen, Mas Hercel wäre weg, ja? Ist euch mal aufgefallen, dass Varys gesagt hat, dass es einen neuen Fürsten von Dorne gibt?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Es wurde ganz am Rande erwähnt von ihm. Und das wäre vielleicht ein Weg für ihn, weil man darf nicht vergessen, er hat die Dornischen ja schon mal an Daenerys Tisch geholt. Mhm. Und er kann sie jetzt genauso gut gegen sie aufhetzen. Die Frage ist halt, was ist von denen noch übrig und werden wir die überhaupt noch mal irgendwann sehen? Mhm. Also, ich meine, also Elaria ist tot, soweit ich weiß. Also hier die Schauspielerin Indira Farmer, die hat irgendwie angekündigt, dass sie nicht mehr dabei ist. Weil viele nämlich darauf spekuliert haben, dass sie immer noch im Verlies ist und ihrer Tochter beim Verwesen zusieht.
Ja, ich muss auch gestehen, also es wäre natürlich möglich, dass Dorn noch eine Rolle spielt. Aber wollen die jetzt wirklich in zwei Folgen noch mehr reinquetschen?
Nee, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren.
Vor allem ausgerechnet Dorne. Ich meine, gut, es wäre auch ein interessanter erzählerischer Zirkelschluss, weil Dorne ist das einzige der sieben Königslande, das die Targaryen nicht klein gekriegt haben. Das wäre auch wieder, also da wird sich wieder der Kreis schließen an der Stelle.
Ich habe die Theorie, dass wenn ein Dornenkämpfer kommt, dann ist es wahrscheinlich irgendwie ein Verwandter von Oberen Martell oder so, oder ein Freund von Oberen Martell, der den Mountain herausfordert, dann wieder gefühlt fünf Minuten um den Mountain herumspringt und ihm Schaden zufügt und dann wieder doch wieder denselben Fehler macht, sodass dass er auch wieder stirbt. Und dann kommt Sandor Clegane, weil ganz ehrlich, wenn ich etwas will von Game of Thrones in der finalen Staffel, dann will ich den Cleganebone haben.
Oder? Ja!
Ja?
Die Rückkehr der Dornenkrieger.
Genau. Und da wird's, ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, mit allem leben. Wobei, das will ich jetzt nicht zu laut gesagt haben, weil nachher nächste Woche sitze ich hier und sage, Gott, was haben sie getan? Ja.
Naja, aber ein bisschen was muss tatsächlich noch passieren. Also da gebe ich Dominik recht, weil sie haben ja angekündigt, dass die Schlacht jetzt nächste Folge stattfinden wird, höchstwahrscheinlich, noch größer sein soll als die vom Winterfell.
Und jetzt kommt's. Und die spielt im Hellen.
Genau. Und das sehe ich aktuell noch nicht mit den paar Leuten, wie es du gerade es beschrieben hast, die da vor dem Tor stehen und sagen so, hey, wir kommen auch, da gleich rein, ne?
Ungelogen, auch wenn ich da vorgreife, aber da steht halt Daenerys und Tyrion und was ich da mit 12 Leuten vor den Toren bei Königsmund, auf den Mauern stehen diese riesen Pfeil- und Bogen-Rocket-Lunchen und ich denke, du schießt doch einfach.
Genau. Und es gibt auch tatsächlich keinen Grund, warum sie da Gnade zeigt oder irgendwie so tut, als wenn sie jetzt tatsächlich Respekt vor ihren Feinden hätte und nicht zu miesen Mitteln greift.
Ja, das ist wieder dieser Cersei-Moment. Also man darf auch nicht vergessen, Tyrion kennt ihre absolute Achillesferse, nämlich die Liebe für ihre Kinder beziehungsweise die Trauer um ihre Kinder.
Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eigentlich jetzt in dem Moment Daenerys umbringen könnte. Also, genau,
weil dann hätte sie ihr Kind beschützt. Gut, sicher. Ja, es war natürlich auch Verhandlungen mit Qyburn, ne? Ja.
Man könnte natürlich sagen, hey, die sind zu weit weg. Aber hey, versuchen hätte man es können. Und ganz ehrlich, das waren 20 Mann. Da würde ich einfach sagen, ey, Leute, schnell raus. Ja, mit 200 Mann und die 20 Mann schnell tick, weg.
Es war auch,
mich hört ja niemand.
Kommen wir jetzt dann lupen rein zu der Szene oder
Ich glaube, da sind wir schon. Und ich möchte gleich zum Anfang sagen,
wir müssen noch eine Szene, glaube ich, echt behandeln, die echt wichtig ist. Nämlich, dass Jaime sich von Brienne trennt, um nach
Königsmund zu reiten. Stimmt. Oh, stimmt. Die haben wir fast vergessen.
Die sollten wir vielleicht vorher behandeln, weil die ist, glaube ich, echt extrem wichtig.
Ja, die ist sehr wichtig.
Ja.
Ja, doch. Stimmt.
Dann bitte, Dominik, erzähl es auf uns.
Es ist ja so, dass wie ist das nochmal genau? Sie brechen da alle vom Kriegsrat auf. Und dann heißt es aber, dass Jaime Lannister mit Brienne auf Winterfell bleibt, weil Brienne hat ja geschworen, die Stark-Töchter zu beschützen, also bleibt sie auf Winterfell. beziehungsweise in den Diensten von Lady Sansa. Und Jaime bleibt als Gast. Und dann trifft er aber irgendwann, spätestens als dann die Nachrichten eintreffen davon, dass Euron den Drachen getötet hat und die Flotte zerstört hat, fasst Jaime den Entschluss, dass er tatsächlich zurück will zu Cersei. Und er versucht sich dann wegzuschleichen von Brienne in Nacht und Nebel und die eilt ihm dann hinterher. Und es hat mich, auch wenn es euch jetzt vielleicht nerven wird, es hat mich schon wieder an Herr der Ringe erinnert. Wieder an Eowyn und Aragorn. Ja,
ja, das ist richtig, ja.
Ne?
Also, und er will ja nicht zurück, also zumindest habe ich das so interpretiert, er will nicht zurück und zu sagen so, hey, Cersei, ich bin wieder da. Alles
nee,
gut.
Nee.
Sondern er will sie töten.
Das also, ist die Frage.
Ja, ich glaube, also, ja. Ich habe das aber auch wie Thomas verstanden. Also ich habe es nicht so verstanden, dass er denkt so, ah, weißt du was, Brienne, da im Bett war nicht so geil. Ich möchte lieber zu meiner Cersei zurück, das ist cooler. Ja, außerdem bin ich mit einer verwandt, das gibt mir nicht mehr den Kick, deswegen.
Ich mit dir kann ich keine Inzestkinder zeugen, ja. Das geht nicht.
Inzest
ich brauche diesen Kick, verstehe es doch mal. Ja. Er ist so der Christian Grey von Westeros, er braucht das einfach.
Also ich habe es auch so verstanden, dass er erkannt hat, okay, er hat wieder etwas gefunden, für das es sich lohnt zu kämpfen, ja, und etwas, was gut ist. Ich glaube tatsächlich, dass Jaime die Wandlung zu einem von einem Bad Guy zu einem Good Guy gemacht hat. Genau. Ich kann und, mich natürlich der jetzt mich täuschen und nächste Woche sitze ich hier und sage, warum hat er das gemacht und hat schon wieder mit Cersei ein Kind gemacht, ja?
Gott, du hörst dich an wie bei einer Soap.
wobei, da stelle ich mir echt lustig vor, wenn er dann einfach nach Königsmund reinreitet zu Cersei und dann so, los, Kinder machen. Und daneben steht dann noch Euron und so, warte mal.
Komm, ficken jetzt.
Ja. Ich möchte euch jetzt nicht stören, aber ich bin immer noch dabei, die Knapete für unser Babyzimmer rauszusuchen. Genau.
Ja, komm, wir haben ja doch bestimmt eine Leiche neben der, kannst du.
Ja.
Und ich habe das auch so verstanden, dass er das Gefühl hat, das ist seine Verantwortung.
Genau.
Also ja, seine Verantwortung ist jetzt zu beenden, weil er ganz, ganz viele Dinge gemacht hat, die er jetzt falsch sieht. Also wo er sagt so, das war was Falsches, was ich getan habe. Und es liegt jetzt in meiner Verantwortung, es zu beenden, weil ich der Scheusal bin.
Aber es ist die Frage, ich frage mich, was jetzt genau der Auslöser ist. Ist das jetzt das, dass Euron da die Flotte zerstört hat, oder ist das nicht viel eher das, Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Weil er ist genau,
gut war mit Brienne. Bronn. Dass Cersei wirklich jemanden geschickt hat, um ihn zu töten. Und vor allem auch noch jemanden, den sie ja, also Bronn ist ja eigentlich ein Buddy von ihm gewesen, sagen wir mal ehrlich.
Ja, aber ja. Bronn war auch ein Buddy von Tyrion. Letztlich ist Bronn nur sein eigener Buddy, ne?
Ja,
Bronn. Ich glaube, das war jetzt nur der finale Auslöser zu hören, es ist noch ein Drache tot und die Chancen sind immer geringer, dass sie tatsächlich gegen Cersei gewinnen kann.
Ja, aber das würde dann ja heißen, dass er sich wieder so auf die Seite der Gewinner schlägt, so wie Bronn dann eigentlich. Ja, aber
nein, ich glaube, dass er einfach das Gefühl hat, ich muss es jetzt beenden. Ja. Er ist der Königsmörder. Das darf man nicht vergessen.
Er wird auch zum zweiten Mal Königsmörder werden.
Das kann durchaus sein. Und das wäre auch passend, meiner Meinung nach.
Natürlich. Das habe ich seit Jahren kommen sehen. Dass er
deswegen finde ich das auch gut, dass sie das jetzt so gemacht haben. Weil jetzt dumpelt der da oben im Norden rum, hat nichts mehr zu tun, ist ja auch kacke.
Oder aber Cersei überlebt, weil sich Arya und Jaime nicht einigen können, wer Cersei umbringt.
Und beide sich gegenseitig
töten. Arya tötet Cersei mit Jaimes Gesicht vielleicht oder sowas. Aber
also ganz ehrlich.
Da sind nachher zwei von denen im Thronsaal.
Ja, also ganz ehrlich, ist mir ehrlich gesagt eigentlich vollkommen egal. Ich will halt nur den Kliegenbowl haben.
Ja, ich auch, aber mit Jaime, es ist interessant an dieser Szene, also ich muss sagen, dass ich die auch echt wirklich berührend fand, wie Brienne da wirklich steht und heult. Ich meine, die sind beide eigentlich welche, die nie so wirklich Gefühle zugelassen haben und das haben sie dann auch da getan in dieser, durchaus auch irgendwie schönen Sexszene oder Pre-Sexszene, was auch immer. Aber wir werden in der Szene, wo er sich dann von ihr, verabschiedet, kann man das eigentlich nicht mal nennen, wo er einfach abhaut eigentlich, hat auch was von Torschusspanik irgendwo. aber wir werden in der Szene vor allem daran erinnert, was Jaime so auf dem Kerbholz hat, ne? Also nicht nur, dass er Bran aus dem Fenster gestoßen hat, sondern dass er auch seinen eigenen Vetter getötet hat.
Ja.
um aus der Gefangenschaft zu entkommen. Oder er sagt auch hier mit Schnellwasser, ist ja noch gar nicht lange her, ja, ich hätte jeden in der Burg getötet, Mann, Frau, Kinder, scheißegal, nur um wieder bei Cersei sein zu können. Ja. Aber das redet er sich auch, glaube ich, irgendwie ein. Vielleicht redet er sich ein, sie irgendwie noch zur Vernunft bringen zu können.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es so verstanden, dass er wirklich gesehen hat, okay, Cersei ist halt echt wahnsinnig scheiße geworden und richtig scheiße geworden. Weil ist es nicht auch so, dass in dem Brief auch hervorgeht, dass sie halt eben ihre Bevölkerung vor sich gestellt hat?
Das zeigen sie ja nachher dann auch.
Ja, aber das heißt, kommt das im Brief vor, was den Jamie erhält?
Nee, ich glaube nicht, oder?
Okay, weil also das ist ja ein Grund gewesen.
Ihr dürft das mal nicht falsch verstehen. Cersei hat nicht ihr Volk vor sich gestellt, sondern sie gibt dem Volk im Roten Bergfried Obhut. Also sie nimmt ja. Sie zieht ganz King's Landing, zieht sie im Gebiet um den Roten Bergfried zusammen und zeigt sich damit eben als gönnerhafte Königin.
Ja, aber da habe ich gleich eine Frage zu.
Ja.
Das macht sie ja kurz, nachdem quasi Euronix zurückgekommen ist und gesagt hat, so, hey, ich habe wieder den Drachen geküttelt. Jetzt können wir weiter das Babyzimmer renovieren. Und dann holt sie die da alle rein. Aber dann vergehen, glaube ich, noch ein paar Tage, bis die dann sich dahin teleportieren vor das Tor. Und was machen die denn da jetzt die ganze Zeit? Singen die da Kumbaya im Bergfried so? Also,
ja,
ich hätte das verstanden, wenn sie das jetzt in der finalen Schlacht gemacht hätten. Weißt du, diese Riesenarmee steht vor den Toren, die ich noch nicht sehe, ne? Und es gibt so eine Dramatik und dann bekommt die Bevölkerung Panik und Cersei kommt und zieht die alle dahin und sagt so, ich bin euer Heilbringer. Okay, aber das war so randommäßig.
Ich muss ja auch gestehen, die Szene dann, wenn Daenerys und Tyrion mit diesen 12 Mann da vor den Dort im Königsmund steht, hat mich so ein bisschen erinnert an Demolition Man. Also so, gebt auf! Oder sonst.
Stimmt. Ja? Ist das nicht auch wieder ein Arnie-Film?
Nee, Schwarzenegger.
Nein,
wir haben gesagt, dieses Mal ist es Schwarzenegger.
Nein, Stallone. Was heißt
das? Stallone. Ja, sorry. Ja, ja.
Mann, der Night King ist tot. Akzeptier das endlich mal.
Es geht
Schluss
nicht
mit den Arnie-Witzen, ey.
Cool Party.
Ja.
Will auch anymore.
Ja, nach den Franchise-Kriegen stehen die da halt vor dem Tor und wollen halt rein.
Ja. Gibt auf. Oder sonst, weil ganz ehrlich, ich finde das so süß, wie Daenerys so richtig so mit so einer richtigen angefressenen, so wütend, so Zorn und um sie herum so wenn es hochkommt, so 20 Leute, weißt du? Und ich stehe vor diesen Riesenmauern, diesen riesen was sind das für Dinger?
Tor.
Nein. Aber da wären wir wieder bei
so,
dem,
was die Banner oder was meinst du?
Ja, diese
ja, ja.
Die jetzt vor allem Lannister sind, endgültig, ne?
Ja, und diese riesengroßen Pfeilkonstruktionen, mit denen sie auch die Drachen runtergeholt haben. Ja?
Aber du hast ja vorhin auch gesagt, du hast es ganz kurz in der Szene Troja erwähnt, dass sich das ein bisschen daran erinnert hat. Und das wirkte halt tatsächlich auch so. Nur, dass es keinen Biss hatte.
Ich stelle mir gerade vor, Peter, also Türe geht da vorne. Hector!
Das hat noch gefehlt, so, komm raus!
Boah, das hätte ich mir echt vorstellen können. Wobei, fandet ihr das nicht auch merkwürdig, dass sie ihn verstehen kann?
Ja, das fand ich wirklich. Er erzählt so ganz normal, ganz von unten und so, und sie versteht oben alles, so mit mega
Ohren. Wobei, das wäre lustig gesehen, er unten so, und sie oben so, was hat er gesagt? Ich glaube, er hat sie gerade echt beleidigt. Was?
Genau.
Ich wollte die Missandei gerade freilassen, aber wenn er so eine Scheiße abbaut, dann nicht.
Ich kann und auch anders.
Was ich gerade sagen wollte, ich habe halt gerade die letzten Folgen von Vikings von der neuen Folge Staffel zu Ende geguckt.
Okay.
Da gibt's auch wieder durchaus Schlachten und auch mit Torszenen etc. Und das war halt viel, viel cooler als das, was sie da eigentlich gemacht haben. Also die ganze Dramatik dieser Szene wirkte unfreiwillig lächerlich.
Ich muss gestehen, ich habe mich auch ein bisschen erinnert gefühlt an Rettet der Kokosnuss.
Stimmt.
So, Cersei, bitte. No, ich komme nicht raus. Ich bleibe hier rum und werde singen. God save the Queen.
Großartig, ja.
Ihr verdammten nordischen Wichser, ihr trinkt kein Wasser, wenn ihr unernährt.
Siehst du, und jetzt wissen wir auch, wie sie da hängen gekommen sind mit Kokosnüssen.
Ja. Stimmt, die verbergen sie hinter den Ufen.
Aber oh, wobei,
ich stell mir gerade Peter Dinklage als den schwarzen Ritter vor, ey. Das ist so furchtbar.
Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Peter Dinklage die heilige Handgranate nach oben wirft.
Also um nochmal auf diese Szene zu kommen, ich glaube, die Intention dahinter ist ja ganz nett gewesen, um auch so ein bisschen Dramatik auf die nächste Folge aufzubauen, aber das verpuffte einfach.
Ja, sagen wir so, also Miss Sunday, ach ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne, dass Miss Sunday ja dann in King's Landing ist und ja, dass sie dann praktisch da steht und exekutiert werden soll. Was übrigens sehr lustig ist, bei dem Making-of, da müsst ihr mal drauf achten, oder da erzählen sie halt auch von, die hatten ja eine extreme Geheimhaltung bei dieser Staffel. Also auch, weiß nicht, die hatten irgendwie, glaube ich, in eine Software, die irgendwie Drohnen abschießt, irgendwie von Journalisten oder was, die übers Set geflogen sind damit. und also sie mussten das so
geheim... Das ist auf jeden Fall spannender als die letzte Szene.
Sie mussten das so geheim halten, dass Miss Sunday in dieser Folge einen Kopf kürzer gemacht wird, dass sie das tatsächlich ohne sie drehen mussten, und dann musste Natalie Emmanuel in einer Greenbox nochmal komplett alleine ihre Todesszene spielen. Also ja. So ein Aufwand für so eine banale Szene eigentlich, ne?
Ja, ich muss auch gestehen, das war jetzt kein Tod, der mir nahegegangen ist. Ich kann verstehen, dass Grey Worm das nahegegangen ist und auch Daenerys. Und ich glaube, das wird auch mit dafür sorgen, dass Grey Worm Daenerys bis zum Letzten verteidigen wird, egal was passiert.
Ja, ja.
Aber so für mich als Zuschauer war das so, ja, das war halt ganz grob gesprochen die Olle von dem anderen Typen da. Also das war jetzt keine Figur, mit der ich irgendwas verbindet habe. Also das wäre halt krasser gewesen, wenn Sam oder Brienne oder so gestorben wäre. Aber das Problem hatten wir ja in der letzten Folge schon, dass die meisten Tode oder als wichtige Tode gekennzeichnet dann gar nicht so wichtig waren. Genau, außer vielleicht Ser Jorah.
Der Grund dafür ist, das, was wir jetzt gerade auch schon sehr kritisiert haben, diese Beschleunigung, die passiert. Also, dass die Figuren auch, man kann die früheren Staffeln an der einen oder anderen Stelle gerne kritisieren und zu sagen, sie sind zu langläufig gewesen, dass zu lange irgendwie nichts passiert. Aber zumindest die Figuren hatten immer viel Zeit, sich zu entfalten, langsam ihre Schritte zu machen, viele Dialoge einzubauen.
Durch die Welt zu laufen.
Durch die Welt zu laufen, die Welt auch zu entdecken mit uns gemeinsam, sodass du dann auch das Gefühl hattest, wenn da mal jemand krepiert oder ist, dann, boah, fuck, jetzt ist was passiert. So. Ja. Und diesen Impact habe ich jetzt nicht mehr.
Ja, du hast auch kein Gefühl mehr irgendwie für Entfernung oder so.
Ja,
ne? Also
man könnte ja zumindest einblenden, 12 Wochen später oder so, weiß ich nicht, keine
oder
Ahnung.
Oder einfach, oh mein Gott, jetzt sind wir schon 12 Wochen auf See. Ja?
Ja gut, also dass sie das nicht zeigen, aber es geht halt irgendwie auch alles so irgendwie so wahnsinnig schnell an der Stelle. Also was ich noch zu Miss Sunday sagen kann, was ich durchaus tragisch finde an ihrem Tod, das sagt ja dann aus Cersei so spöttisch von wegen Sprengerin der Ketten, weil Miss Sunday wird ja wieder in Ketten gelegt und das Tragische halt, also die ist ja eine ehemalige Sklavin gewesen. Und letzten Endes stirbt sie eigentlich sogar als Sklavin, beziehungsweise als Gefangene. Und die letzten Worte, die sie sich dann ja aussucht, dass sie dann da Dracarys ruft, ich dachte eigentlich erst, dass Drogon darauf reagieren würde. Von ihr.
Ein bisschen Feuer spucken.
Ich muss gestehen, ich hatte da echt ein bisschen Schiss, als sie dann Dracarys sagt, dass ich dachte, oh nein, jetzt kommt der Drache.
Ja, das eben!
Ist wieder so ein verschissener Deus Ex Machina-Moment. Das hätte ich echt nicht abgefeuert. Das hätte ich echt scheiße geworden, glaube ich.
Übrigens hatte sie kurz die Gelegenheit, natürlich müsste sie sich dann auch opfern, ne? Der Inneres einfach zu schnappen, auch wenn sie gefesselt war. Sie hätte die Arme um ihren Kopf schwingen können.
Du meinst
mit ihr gemeinsam
nicht Daenerys.
Cersei, und damit ihr gemeinsam quasi die Mauer runterspringen.
Das hätte auch als die vorbei nicht, gewesen. Das hätte die nicht. Die ist keine Kämpferin.
Ja.
Das ist, Grey Worm hatte nicht genug Zeit, da irgendwie mal ein paar Tricks zu zeigen, glaube ich. Und was ich so interessant finde an der Folge, also Szene, wo Tyrion Cersei wieder bequatscht mit ihren Kindern. Und dass sie ja irgendwie, also es geht ja darum, dass Cersei im Austausch für ihr Leben den Thron hergibt. Und dann sagt ja Tyrion, ja, tu es doch wenigstens wegen deines noch ungeborenen Kindes. warum gab es da eigentlich nicht mal irgendwie eine Einstellung von Euron, der irgendwie so ein bisschen stutzig wird? Weil wie kann Tyrion das denn wissen? Weil in der Szene vorher, wo dann auch Missandei als Gefangene gezeigt wird, erfährt Euron erst, dass Cersei jetzt von ihm schwanger ist. Auch von
Qyburn. Naja, aber du darfst nicht vergessen, Euron hat bestimmt so Babykarten versteckt.
Der hat schon Krähen verschickt und die wurden alle informiert. Ich werde Vater, ich werde Vater.
Ja, nee, wahrscheinlich hat Tyrion... Tyrion von ihm so eine Zigarre geschenkt bekommen, drauf, it's a boy oder sowas.
Ich sehe jetzt schon die Memes vor mir, oh mein Gott. Ja, aber fragt ihr euch das nicht auch?
Ja, aber ich glaube, das rafft er nicht.
Euron ist nicht dumm.
Ja, aber
also er sieht zwar aus wie Donald Trump, aber er ist nicht dumm. Habt ihr das noch nie gehört, dass Euron praktisch der Donald Trump von Westeros ist?
Nee, das habe ich noch nicht
gehört. Echt nicht?
Aber er hat keinen Trump Tower, er hat kein Euron Tower.
Der hat viel zu große Hände dafür.
Und so eine Show hat er auch nicht, Higher and Fire.
Nee, aber er hat, also als er damals eingeführt wurde in Staffel 6, gab es etliche Journalisten, die gesagt haben, dass er sich aufhört wie Donald Trump. Weil er halt den Eisenmännern das Grüne vom Himmel runterlügt und ja, weiß ich nicht, auch ziemlich vulgär ist halt. Also auch hier zum Beispiel dann bei diesem Treffen in der Drachengrube in der 7. Staffel, wie er da aus der Reihe tanzt, ich weiß nicht mal, ich habe wirklich meine Review geschrieben, Donald Trump und der Weltklimagipfel lassen grüßen.
Aber also, da kommen wir auch, wo es dann auch, wo er halt Donald Trump sein könnte. Ich meine, ihr kennt doch, als so Donald Trump vereidigt wurde als Präsident und die halt irgendwie Fotos veröffentlicht haben, da waren weit weniger Leute wie bei Obama und er gesagt hat, nee, das waren viel mehr.
Ja, ja.
So kann man es ja auch jetzt sehen. Ich meine, da stehen gefühlt 20 Leute vor den Toren. Ja? Und dann irgendwann so, das war die größte Armee aller Zeiten.
Genau, das waren 20.000. Aber da kommen wir nochmal zu der Schwäche der Serie aktuell, finde ich, was du gerade beschrieben hattest.
Ja.
Weil du hast ja auch keinen, also früher war dann unbedingt, also zwischendurch dann auch immer noch die Armee zu sehen oder das Volk zu sehen, der Eiseninseln.
Ja.
Und die spielen jetzt gar keine Rolle mehr, dass zum Beispiel ihre Heimat jetzt besetzt worden ist.
Ja, das hatte ich vorhin gemeint. Feind.
Genau, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, das ist vollkommen egal. Und deswegen, versteht mich nicht falsch, Game of Thrones ist immer noch richtig, richtig tolle Fantasy-Kost. Aber sie hat so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, diese Welt lebendig wirken zu lassen.
Ja, ich hätte zum Beispiel auch gut gefunden, mal zu wissen, wie Asha oder Yara reagiert auf Tyrons Tod.
Ja, das kann natürlich noch kommen. Also, ich meine, die können ja noch eine Rolle spielen, aber dass Euron da wirklich überhaupt, ich meine, gut, er hat eigentlich auf die Eiseninseln geschissen, aber das sind seine Truppen, die da jetzt überfallen wurden.
Und
die, wahrscheinlich
das ist
auch übergelaufen sind.
Genau.
Ja. Ja gut, Euron interessiert seine Heimat nicht, der war ja sein
Leben lang. Ja, aber dann seine Truppen sehen das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, vor allem, die sind wahrscheinlich zu Asha übergelaufen. Das heißt, er hat jetzt eigentlich keine mehr, sondern nur noch die in King's Landing sind.
Naja, genau. Ich meine, seine Truppen können sich nicht beschweren, die haben keine Zunge, also von daher kann es ihm egal sein.
Ja, Moment, das ist seine Mannschaft, das ist nicht seine Truppen, da musst du differenzieren. Als ob der sämtlichen Soldaten die Zunge rausschneidet.
Aber jetzt mal wirklich zu der Frage, die ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet hatte. Ja. Was habt ihr das Gefühl, da ist jetzt eine große Schlacht im Kommen?
Nein, also das nicht, aber was ich halt stark fand bei der letzten Szene ist dieser Schnitt zwischen Umschnitt zwischen Daenerys und Cersei, weil die halt fast dieselben Gesichtsausdruck hatten. Das waren halt wirklich beides Mad Queens.
Und die haben beide grüne Augen. Die haben grüne Augen. Das ist mir in der Szene nochmal aufgefallen.
Der Wahnsinn,
sorry. Nee, ja, nee, aber wieder im Hinblick auf Arya, ne?
Also beide sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo alles scheißegal ist.
Ja.
Das habe ich auch das Gefühl. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass danach jetzt gleich irgendwie so richtig derbes Schwerterrasseln
stattfindet. Wird aber kommen.
Aber woher denn?
Wird kommen. Also die haben was angekündigt. Also Emilia Clarke hat schon gesagt, man soll sich den größtmöglichen Bildschirm besorgen. Und es soll einen blutig und schlammig soll's werden gegen die Goldene Kompanie. Gegen die Goldene Kompanie.
Von der ich bislang auch kaum was gesehen habe, ne?
Genau, das fehlt mir halt, ne? Also was, wenn man diese Schlacht jetzt vorbereiten möchte, natürlich kann jetzt die nächste Folge sich noch ein paar Minuten nehmen und alles nochmal positionieren und platzieren und dann erst anfangen, ne?
Mhm.
Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, wie zum Beispiel vor der Schlacht von Winterfell, da geht's jetzt gleich ab. Sondern eher, boah, schauen wir mal, was jetzt passiert.
Ich hatte schon. Ich hatte aber, schon.
Hast du das Gefühl, da sind jetzt wirklich 20.000 Mann von Winterfell aufgebrochen?
Nee, das nicht, aber das ist ja auch nur die Vorhut da, beziehungsweise eine kleine Gruppe, die eigentlich, das sind ja eigentlich Unterhändler. Deshalb kam ja dann auch Qyburn, die Hand von Cersei kam ja dann auch raus. Das waren ja eigentlich Verhandlungen. Und
trotzdem stelle ich die Frage nochmal. Hattest du das Gefühl, dass Winterfell 20.000 Menschen überlebt haben?
Nein.
Nee, das nicht. Das stimmt schon.
Was geholfen hätte, glaube ich, einfach so, dass man so in die Stimmung kommt, so geil, nächste Woche gibt's wieder Action, wäre einfach, dass man halt nochmal sieht, dass hinter den 20 Leuten vielleicht ja so eine Kamerafahrt machen und dann sehen, oh, hinter dem Hügel da ist halt noch eine andere Armee.
Das hätte ja auch gereicht. Das würde mir vollkommen ausreichen. Ja. Ich muss da jetzt nicht so eine große Heeresschau sehen, sondern einfach so eine Perspektive.
Oder wie sie es halt in Episode 2 gemacht haben, wie Tyrion dann einfach in die Nacht hinausguckt und du weißt, okay, da ist irgendwas.
Ja,
das hat auch geholfen. Aber jetzt so das Ende der Folge, so ging es mir auch, dass ich dachte so, okay, ich weiß halt, nächste Woche gibt es jetzt wieder voll die krasse Action, weil Miguel Sapochnik am Start ist und ich freue mich auch wieder drauf.
Ja,
aber
ich auch.
Ist es jetzt nicht so, dass mir die, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass jetzt nächste Woche das passiert, würde ich jetzt auch denken, okay, mal gucken, was passiert.
Also die müssen halt viel aus dem Hut zaubern jetzt.
Also diese Heerschau, die ihr meint, also ich kann es nachvollziehen, es könnte auch tatsächlich im Hinblick auf Miguel Sapochnik, ich habe nämlich gelesen, dass Miguel Sapochnik eigentlich alle 3 Folgen inszenieren sollte. Dann wurden aber die Arbeiten an 3 und 5 so groß, dass er das nicht geschafft hat. Und die haben auch erzählt, dass die Folgen 3, 4 und 5 eigentlich eine Einheit bilden. Also das wäre eigentlich so eine Art Sapochnik-Trilogie geworden. Und es könnte möglicherweise damit zusammenhängen, weil ich kann mir vorstellen, dass die 5. Folge wirklich so ähnlich beginnt wie die 7. Folge der 7. Staffel, dass man halt eine riesige Armee sieht.
Mhm.
Plötzlich. Und ja, gut, also.
Aber das würde halt komisch wirken, für mich zumindest aktuell.
Ja, es ist auch komisch.
Mein Problem ist auch, dass ich jetzt am Ende der Folge mir zwar gesagt wurde, wo die einzelnen Figuren sind, die wichtig sind, aber ich nicht das Gefühl dafür habe.
Ja, genau. Ja?
Das
diese Orientierungslosigkeit ist halt ein Problem.
Genau. Und nicht falsch verstehen, ich freue mich einen Ast auf nächste Woche.
Oh, ja.
Ich meine, wir sind sicher, das wird bestimmt wieder die schlechteste Game of Thrones Folge aller Zeiten, genau wie letzte Woche und diese Woche die schlechteste Game of Thrones Folge aller Zeiten
und
war.
Und die davor, ist generell die schlechteste Game of Thrones Staffel aller Zeiten. Also bitte.
Sowieso. Überhaupt, Game of Thrones ist sowieso das. Game of Thrones ist die schlechteste Game of Thrones Serie aller Zeiten. Ist einfach so.
Genau.
Das ist halt alles scheiße. So.
Warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, wir beenden das Recap an dieser Stelle.
Ja, wäre gute, ja.
Technische Störung, bitte warten.
Ja.
Holen wir jetzt einen echten Fan rein hier.
Ja, genau. Nee, aber es wäre, also ich glaube, es ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Oder habt ihr noch irgendwas?
Weiß ich nicht, dass man jetzt vielleicht noch irgendwie.
Also nein.
Nee, eigentlich nichts mehr. Also ich freue mich auch. Also ich werde es mir wieder um 3 Uhr morgens ansehen. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir ziehen alle vielleicht mal so ein kurzes Fazit zu der Folge jetzt, aber ansonsten war da jetzt eigentlich nichts mehr.
Würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, wir ziehen jetzt einzeln nacheinander ein Fazit und geben dann bekannt, wie schlecht und furchtbar wir diese Folge fanden.
Ich muss noch mal, es ist echt unheimlich, aber ich muss Emilia Clarke noch mal Lob aussprechen. Weil dieser Gesichtsausdruck am Ende von ihr, der hat mich durchaus überzeugt. Und ich habe im Making-of, man merkt, ich habe endlich mal die Making-ofs gesehen.
Habe ich auch gemacht, so besonders ist das nicht.
Aber sonst habe ich es irgendwie immer nicht hingekriegt. Und das zu Folge 3 ging 40 Minuten, egal. Also dieser Ausdruck soll nicht geplant gewesen sein. Den hat sie wohl einfach wirklich gemacht am Set. Und sie haben sich da wirklich auf sie verlassen. Also ich muss sagen, seit sie in Bedrängnis ist, ist sie echt überzeugender geworden.
Ja.
Das darf sie auch gerne öfter machen, improvisieren.
Da möchte ich jetzt auch nochmal Lob aussprechen. Ich habe es heute Morgen geguckt und meine Skype-Verbindung war astrein. Keine Bildfehler, keine Abbrüche, keine Pixel. Wunderbar. Danke, Sky.
Thilo, das geht an dich.
Ja. So, also, Fazit-Time. Also, ziehen wir alle mal ein Fazit zu der Folge und gebt bitte mal bekannt, war es jetzt die schlechteste Game of Thrones-Folge oder war es die schlechteste Game of Thrones-Folge? Thomas, fang du mal an.
Nein, war sie nicht. Ich habe gerade zu Beginn der Folge sehr viel gelacht und fand das schön, wie die Figuren da quasi dann auch auseinandergegangen sind und Es lag einfach Liebe in der Luft und es lag Herzschmerz in der Luft. Das
und Tormund.
Genau, Tormund war großartig. Ja. Nichtsdestotrotz gab es ganz, ganz viel an der Folge, was ich ja schon gesagt hatte, wo mein Kopf dann, wenn Logik nicht funktioniert, dann auch ein bisschen knirscht. Das war nicht so gut. Und auch das Finale fand ich sehr überhastet und das mochte ich schon an der letzten Staffel nicht und das ist jetzt wieder da, das stört mich. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die nächste Folge. Bin gespannt, was sie jetzt auf dem Hut zaubern, auch optisch, müssen sie ja. Aber ich glaube, das wird nochmal cool.
Ja. Okay, Dominik, bitte.
Ich versuch's kurz zu halten, wie immer.
Schaffst du eh nicht.
Ich fand es eine sehr solide Folge. Man merkt ihr jetzt wirklich mit am meisten, würde ich sagen, diese Plotraffung an bisher von der Staffel, was ich jetzt aber gar nicht so eine schlechte Entwicklung finde, weil ich erinnere mich an Folge 3 der 7. Staffel, die so vollgestopft war. Und zur Info, das war die allererste, die ich, wo ich einen Recap zugeschrieben habe. Das war ein absoluter Albtraum. Ich finde es ein bisschen schade, dass so einige Nachlässigkeiten der Autoren jetzt irgendwie zutage treten, dass gewisse Figuren Sachen jetzt einfach wissen, haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Trotzdem hat sie mir insgesamt eigentlich gefallen. Ich fand sie vor allem enorm kurzweilig mal wieder. Also es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Folge in Überlänge. Mhm. Doch, David Nutter auch wieder gute Arbeit geleistet. Da muss man jetzt auch anmerken, der hält jetzt den Regierekord der Serie. Der hat 9 Folgen inszeniert jetzt insgesamt. Aber ich freue mich trotzdem auf Miguel und 3 Uhr morgens, Miguel, ich und der größtmögliche Fernseher, den ich bis dahin auftreiben kann.
Okay. Ja, ich fand, das war die schlimmste Game of Thrones Folge aller Zeiten. Die schlimmste Folge seit letzter Woche und davor die Woche. Ganz, ja. Ganz furchtbar. Ich fand sie sehr kurzweilig. Da bin ich voll bei Dominik. Das waren so 74 Minuten, die wieder so zack vorbei waren, obwohl eigentlich jetzt actionmäßig nichts passiert. Ich fand, wie Thomas schon sagte, diese Orientierungslosigkeit hat mich gestört tatsächlich. Ich fand diesen Abschied von Sam und Tormund irgendwie unpassend. Was?
Nee, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Alles gut, das war ein zustimmendes.
Das klang aber nicht so.
Doch, klang es.
ja, so fängt es an.
Du,
ne?
Verstehst, das war alles falsch.
Ja. Also ich fand die Folge insgesamt solide bis gut, aber der Kaffeebecher hat es kaputt gemacht. Deswegen ganz klar die schlimmste, schrecklichste, mieseste Folge Game of Thrones aller Zeiten. Die Macher sollten in den Knast, weil sie wieder so ein Verbrechen begangen haben.
Und das schlimmste Product Placement.
Ich finde keine Worte mehr, wie schlimm Game of Thrones geworden ist.
Und wie scheiße Starbucks schmeckt.
Das stimmt sogar. Das stimmt sogar, ja. Okay, also ja, ich fand die Folge, sie hatte ihre Fehler, aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt so komplett unbefriedigt war. Es ging mir ein bisschen wie Jamie nach dem Sex mit Brienne. Ja?
Okay, der war gut.
Und mit diesem bekam, Worten, was ich schließen wir, glaube ich. Ja.
Also, ich bekam, was ich wollte, aber.
Oh je.
Außer mit Bronn, das war ein bisschen echt ein bisschen.
Ja, ich bekam, was ich wollte, aber na, zu Hause schmeckt es am besten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir haben es fast wieder auf 2 Stunden geschafft. Ich bin mir sicher, nächste Woche könnten wir über 2 Stunden werden. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf. Ich verabschiede mich. Danke euch fürs Zuhören. Hoffe, dass, wenn ihr das bei Movie Break jetzt anhört oder bei sonstigen Seiten, dass unsere Website wieder geht. Und würde jetzt den beiden Herrschaften, Dominik und Thomas, die letzten Worte überlassen. Bitte, ihr beiden. Wer anfängt, ist mir egal. Könnt ihr ausknobeln.
Anarchie. Dominik, willst du anfangen? Dann mache ich den Abschluss.
Ja, gut. Ganz kurz. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ultra beschissen diese Folge war. Ja, also es geht gar nicht. Game of Thrones ist völlig am Ende. Warum machen wir das hier eigentlich noch? Das frage ich mich selber. Macht's gut und ich grüße meine Oma Inge und bis zum nächsten Mal.
Okay, dem kann ich glaube ich nichts mehr hinzufügen. Keine Grüße mehr. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe gar keine gut. Oma Inge.
Okay. Und wir hören uns nächste Woche.
Ciao.
Bis denn. Ciao.
Bis denn.
Riesen mich.
Riesenmilch, frisch abgezapft, direkt in die Flasche. Mmm, lecker. Riesenmilch bringt Kraft, Bartwuchs und schmeckt richtig gut.
Riesenmilch.
Jetzt auch laktosefrei, direkt bei ihrem Händler.